Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Bonjour, bonjour, bonjour. Wir klicken wieder ein und fahren los. Heute ist der Velomeister zu Gast. Der Velomeister, das bedeutet, Robert Pawlowski ist heute dabei. Hallo.
Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Rick.
Genau, wir sitzen hier an einem Dienstagmorgen, 1. September. Ist schon September einfach, ne? Das ist auch krass. Und ja, Robert, ich glaube, die Leute in der Szene kennen ihn. Und heute wird ihn auch eine breitere Masse kennenlernen. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trainer. Ihr werdet später noch erfahren, von welchen Sportlern allen und was sein ganzes Aufgabenfeld ist. Und wir wollen heute, glaube ich, mal natürlich über die Tour de France reden. Die ersten drei Etappen wurden jetzt schon ausgefahren. Und allgemein, was so in der letzten Zeit wieder im Radsport passiert ist. Herzlich willkommen, Robert. Wie alt bist du eigentlich zum Anfang direkt mal, wollte ich dich fragen.
Oh, ich bin 39 Jahre alt.
Verdammt, ich hatte auf 38 gehofft, weil das ist ja die 38. Folge. Das hätte super gepasst. Genau. So. Hätte ich dich eigentlich eine später dran nehmen müssen erst. Gut. Und ja, lass uns doch einfach mal, dass der Hörer dich ein bisschen besser kennenlernt, gar nicht von vorne anfangen. Also ich fange erstmal so aus meiner Sicht an und dann kannst du ja erstmal deinen Weg so ein bisschen erzählen. Also ich weiß noch, dass wir uns ja eigentlich verpasst haben, weil du warst ja dann bei NRW, wie sagt man, Leistungsstützpunktstrainer oder
Olympiastützpunkttrainer,
genau. Ich bin aber eigentlich genau, als du gekommen bist, glaube ich, nach Thüringen gewechselt.
Du bist noch deutscher Meister geworden?
Genau.
Mit Thomas Schneider?
Genau.
U17 Madison?
U17 Madison, klar, hast recht. Und dann bin ich nach Erfurt gewechselt. Auf die Sportschule und war dann sozusagen in Thüringen im System dabei. Und dann weiß ich nur noch, dass ja, dann vor allen Dingen bei den ganzen Bundesliga-Rennen und Sichtungsrennen und was auch immer, Bahnmeisterschaften, hatte man natürlich immer noch ein Auge, gerade ich als ehemaliger NRWler, auf seine alten Kollegen. Und wenn man so durch die reingeguckt hat, dann hat man eigentlich so extrem viele, ich sag mal, 50, 60 plus Trainer gesehen und du warst so der einzige Junge, der so zwischendurch drin rumgesprungen ist. Und das war so das erste Mal, dass ich dich so richtig wahrgenommen habe. Und du auch, man hat irgendwie von Anfang an gemerkt, dass du einen ganz anderen Ansatz hattest als viele andere und eine sehr junge, frische Art. Und es hat ja auch sehr, sehr gut geklappt mit den ganzen Nachwuchssportlern von NRW. Hat ja viele Titel geholt. Und das war eigentlich so, wie ich dich das erste Mal wahrgenommen habe. Und wollen wir erstmal erzählen, wie du da hingekommen bist? So, wie war das für dich? Bist du früher selber Rad gefahren? Hast du gesagt, nee, ich will Trainer werden? Wie kam es dazu?
Also ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden, zumindest die ersten 9 Jahre. Und das war das DDR-Sportsystem. Das heißt, jedes Kind musste ab Grundschulalter in einen Verein eintreten. Das heißt, die ganze Klasse hat, oder fast die halbe Klasse, hat Fußball gemacht und ich war in der restlichen halben Klasse und wir haben Judo gemacht. Und das war wirklich zweimal die Woche Training, am Wochenende Wettkämpfe. Das war wirklich eine harte Knochenschule. Also eigentlich waren wir froh, wenn der Trainer krank war, wenn das Training ausgefallen ist. Also wirklich hartes Training mit Tränen, also wirklich die harte Schule. Aber wie bin ich zum Radsport? Und glaube ich, mit dem 10. Lebensjahr. Ich habe so zwei prägende Erinnerungen an meine Kindheit. Einmal der Film BMX-Bande. Das war der australische Film, glaube ich, von 83. Da kam dann irgendwann Ende der 80er in die DDR. Und das hat uns alle so geflasht. Geile Mucke, geile Bikes.
Ja.
Die Plastefelgen, die Plastelaufräder. Wahnsinn. Bunt alles. Und da hatte mein Nachbar dann schon sich so ein BMX besorgt, über Kontakte irgendwie in die BRD. Und da war ein Riesenhype bei uns im Ghetto ausgebrochen, wo dann alle Kittings auf die Bikes sind und rumgefetzt sind, gesprungen sind. Das war phänomenal, genau. Und da habe ich mich komplett vom Judo eigentlich abgewandt und bin dann aber in ein Mountainbike reingerutscht. Bin dann, sage ich mal, amateurmäßig Mountainbike-Rennen gefahren in Sachsen. Und habe dann eigentlich während meines Abiturs immer gewusst, ich will unbedingt Radsporttrainer werden. Das heißt zwangsläufig nach Leipzig oder nach Köln an die Sporthochschule oder an die ehemalige DHFK in Leipzig zum Studium. Habe mir beide Standorte angeschaut, habe mich dann für Leipzig entschieden und war dann ab dem zweiten Semester schon Landesschutzfunktrainer in Leipzig für die Nachwuchsklassen, also Schülerklassen und Jugendklassen. Mhm. Und bin dann eigentlich alle Altersklassen mitgegangen, also U13, U15, U17. Dann war dann 2008 mein Studium fertig und war die Stelle ausgeschrieben hier am Olympiastützpunkt in Köln, beworben, angenommen und los ging's. So ist die ganze Sache gewachsen.
Das war in welchem Jahr?
Anfang 2009.
Okay, Anfang, ja, das kommt hin. Ja, verrückt. Und dann hast du ja eigentlich, kann man ja ruhig so sagen, so von NRW nach Sachsen oder von Sachsen nach NRW. Und natürlich NRW war ja zu der Zeit auch eine Hochburg, also da ist ja viel mehr Sportler und so. War natürlich wahrscheinlich auch als Trainer ein ganz anderes, wie sagt man, Material, mit dem man arbeiten kann und so. Und dann noch gerade die Bahn, die Sommerbahn in Köln, die Winterbahn in Büttgen, gab es viel. Und dann ging es endlich direkt los. Und man hat irgendwie auch von außen mal gemerkt, dass du extrem viel Spaß daran hattest direkt, ne?
Ja, absolut richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich möchte man als Trainer immer tolle Erfolge auch entwickeln. Ganz klar, man kämpft ja um am Ende das Ziel, Olympiasieg, sage ich mal zum Beispiel. Aber man hat ja auch einen pädagogischen Auftrag. Also wirklich den Kindern was mitgeben, ne? Normen und Werte vermitteln, einfach Freude am Sport auch vermitteln. Ne? Und das war natürlich vielleicht in Sachsen etwas angenehmer, weil die Athleten waren einfach jünger. Mhm. Ne? Und da habe ich auch Athleten über 6 Jahre betreut. Und dann kam ich hier nach NRW. Da war schon ein bisschen mehr High Performance. Olympiastützpunkt, viel mehr Geld da, viel mehr Möglichkeiten. Und auch durch diese, sag mal, große Kaderbreite konntest du einfach wirklich tolle Athleten entwickeln, die auch relativ schnell deutsche Meister geworden sind. Oder Miki Kröger gleich 2011 Juniorenweltmeisterin auf der Bahn geworden ist. Das waren eigentlich meine ersten großen Erfolge als Trainer. Und dann ist es stetig gewachsen.
Ja. Ja, man kann ja mal direkt irgendwie so anfangen. Also auf der Straße fallen mir ja direkt, ich sag mal wahrscheinlich, das Paradebeispiel Nils ein, den du eigentlich seit den Nachwuchsklassen, also Nils Polit, bis zum heutigen Tag als Trainer betreust. Wir haben zusammengearbeitet ein paar Jahre. Phil Bauhaus wurde von dir trainiert.
Florian Stork,
also wirklich auch viele Sportler aus NRW, die in der Nachwuchsklasse angefangen haben, die du dann eigentlich in die World Tour betreut hast, zur World Tour. Ruben Zipunke, genau. Und dann auch, wenn man es auf die Bahn mal übernimmt, jemand wie Nils Schombau oder so, die auch mit dir trainiert haben und dann nach Olympia gekommen sind und Olympia-Vierer fahren konnten. Also
Lukas Liss,
also gibt schon einige, die du da erfolgreich betreut hast. Und das ist schon gut. Der hast du schon gut gemacht, kann man schon so sagen. Was du gerade gesagt hast, was du mit den Normen und Werten gemacht hast oder dass du die vermitteln willst, das ist mir selbst, das machst du ja selbst bei den Profis noch. Also ich kann mich daran erinnern, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, das war bei mir, ich war die ersten 3 Jahre bei BMC meiner Karriere, bin dann nach Katjuscha gewechselt und dann habe ich auch das erste Mal so richtig viel wieder nach längerer Zeit mit Nils zu tun gehabt und der Thorsten Schmidt vor allen Dingen hatte natürlich großen Anteil daran, der sportliche Leiter, auch ein super sportlicher Leiter, kann man nochmal sagen, der viel zu sagen hatte zu der Zeit bei Katjuscha und dann hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, trainiere ich jetzt wieder mit einem x-beliebigen Teamtrainer, wie es bei BMC der Fall war, wo ich aber immer ein bisschen das Gefühl hatte, okay, da ist man einfach einer von 8 Sportlern, die betreut werden und oft bleibt so ein bisschen das Persönliche auf der Strecke oder wagt man mal irgendwie was Neues und dann kam der Kontakt zu dir zustande, wir haben telefoniert, wir kannten uns ja auch von früher und haben so ein bisschen erstmal eigentlich über die Idee und die Vision gesprochen, könnte das passen und haben uns getroffen, mal gequatscht, dann irgendwie dazu entschieden, ja okay, lass uns mal zusammenarbeiten und es war dann auch auf jeden Fall 2 gute Jahre, die wir hatten, zusammen 2017, 2018. Ja. Trotzdem bis heute haben wir ja noch Kontakt und telefonieren viel. Oder gerade wenn ich mal nicht mehr weiter weiß, rufe ich dich ja auch an und frag mal. Und das war auch auf jeden Fall da schon dass du einen ganz anderen Ansatz oft hattest als andere. Und was ich bei dir auch mal sehr geschätzt habe, war so dieser tägliche Kontakt, auch den man eigentlich zu seinem Trainer hatte. Da war das wirklich so, dass man gemerkt hat, okay, Robert, den interessiert es wirklich, wie es mir persönlich geht, wie es aber auch, also nicht nur sportlich, aber auch privat. Und da wurde sehr viel guter Kontakt, guter Austausch. Und auch oft, ja, mit dir konnte man halt auch, wie gesagt, außerhalb vom Radsport über Probleme diskutieren und reden. Und du hast halt deine Meinung dazu gegeben. Oder auch einfach ganz am Anfang, ich kann mich noch dran erinnern, wie wir dann im Winter angefangen haben zu trainieren eigentlich aufs nächste Jahr hin. Und ich der typische Fall war bei mir, okay, Anfang November, ich fliege nach Mallorca und fange an Rad zu fahren. Und du so, nee, kannst erstmal noch die nächsten 4, 5, 6 Wochen, kannst eigentlich erstmal in Deutschland bleiben, so. Komm, wir machen mal ein bisschen Treppentraining, gehen mal eine Runde laufen, dann machen wir ein bisschen Krafttraining und so. Ich so, aber ich muss ja auch irgendwann Rad fahren, so ungefähr. Und das war schon spannend. Also das war auch, selbst als Profi noch, dass du gesagt hast, nee, wir dürfen auch so ein bisschen die Winterzeit müssen wir nutzen und wir dürfen auch sowas wie Krafttraining und Allgemeinathletik auch nicht vernachlässigen. Es gehört alles dazu. Und wir haben eigentlich genug Zeit, dann anzufangen. Und ich habe auch, glaube ich, unter dir viel intensiver dann auch trainiert und viel, viel gezielter und intensiver trainiert, was ja gerade 2017 bei mir einen Rieseneffekt hatte, was ja bis heute so von außen eigentlich fast meine beste Saison war, kann man sagen. Und das war schon spannend. Also man, das meine ich auch, das wollte ich mit dir drüber reden, dass du so, es hört sich so blöd an, so andere Trainingsansätze hast, aber du hast ja schon spezielle Trainingsweisen, kann man so sagen, gegenüber anderen Trainern, mit denen ich zumindest zusammengearbeitet habe.
Erstmal sehr vielen Dank für die gute Einschätzung, Rick. Hast das sehr gut wiedergegeben. Also die Frage ist ja immer, mit welcher Vorerfahrung übernimmt man einen Athleten? Das heißt, mit wie vielen Kilometern hat er die letzten Jahre trainiert oder wie viele Trainingsstunden insgesamt hat er Krafttraining gemacht? Welche Trainingsform hat er im Training umgesetzt? All die ganzen Dinge. Also die muss man sich anschauen und dann, okay, schauen, was könnte jetzt für diesen Jungen oder für diese Sportlerin, allgemein gesprochen, noch die richtigen Reize sein, um den nächsten Sprung zu machen. Also jetzt mal ganz lapidar gesagt, als Gegenbeispiel, wenn du jetzt einen Athleten hast, der kommt vielleicht nur mit 20.000 Kilometern als Profi oben an, sagst, du mal ein Jahr einlegen, wo du richtig viel fährst. Wäre vielleicht das Kontrastprogramm, wir machen mal kein Krafttraining zum Beispiel. Ja. Also es ist schon ganz, ganz individuell. Man muss schauen, welche Rolle spielt der Athlet in dem Team? Na? Ist er Sprinter, Bergfahrer, whatever? Was ist sein Potenzial? Na, sozusagen, wo kann die Reise hingehen? Was macht am meisten Sinn mit diesem Athleten? Na? Mhm. Also wir wollen auch keine Strukturen brechen. Wir wollen ja schon das unterstützen, was eigentlich die Eltern mitgegeben haben an Voraussetzungen. Ja. Und was vor allen Dingen auch in den Nachwuchsklassen trainiert worden ist. Also spezifisch ja, gutes Beispiel sind diese Schnelligkeitsfähigkeiten oder Schnellkraftfähigkeiten. Wenn das im Nachwuchsbereich verpasst wird, das zu trainieren, dann ist eigentlich der Zug abgefahren. Also man kann kleine Nuancen noch anpassen, aber eigentlich ist dann, das Schiff hat den Hafen verlassen. Ne? Und da muss man sich eigentlich am Ende alles anschauen, welche Voraussetzungen man antrifft, wie sind auch die Trainingsbedingungen, was macht am meisten Sinn. Und du kommst vom BMC, hattest relativ viele Kilometer, ja. Ich glaube knapp 33 oder 34.000 Kilometer im Jahr 2016.
Ja, ich glaube, ich hatte in allen 3 Jahren auf jeden Fall über 30.000 Kilometer.
Genau. Ja. Und haben mir ganz klar gesagt, okay, lass uns mal einen neuen Weg gehen. Du bist eigentlich Sprinter, du warst Sprinter in den Nachwuchsklassen. Bei BMC hast du mal einen riesen Erfolg eingefahren, ne? Ja. Österreich-Rundfahrt war das, glaube ich.
Österreich-Rundfahrt-Etappensieg, ja.
Und lassen das verstärken. Ja. Gerade war ja 2017 das Jahr mit Christoph.
Genau.
Leadout mit dir und Marco Haller.
Ja.
Und das war ja genial. Also wie ihr da gefahren seid, habt ihr wirklich den Christoph immer perfekt abgeliefert, weil sie am Ende ja Marcel Kittel überzeugt hat, auch zu Katschütter zu gehen. Geiler Leadout, da will ich hin. Die Jungs können das. Und im Umkehrschluss ist es immer so, man muss auch mal den Mut haben, andere Dinge zu machen, umzusetzen. Und wirklich diese Reizwirksamkeit. Also ein Körper, der jahrelang das Gleiche macht. Na, das ist es ganz, ganz schwierig, den zu triggern, den noch zu pushen. Und man sieht es eigentlich gerade jetzt nach der Corona-Zeit, nach dieser Lockdown-Zeit, dass einige Athleten an ihren Schwächen gearbeitet haben, na, und einen Sprung gemacht haben. Manche sind noch deutlich schwächer als letztes Jahr. Man sieht das ganz klar, jetzt auch bei der Tour de France, ja, denke ja. ich. Und manche haben auch einen guten Sprung gemacht. Und grundsätzlich noch, ich möchte eigentlich immer, dass der Athlet mündig ist. Das heißt, dass der Athlet den ganzen Prozess mitgestaltet. Proaktiv. Es muss ein proaktiver Austausch sein. Ich bin nur so gut als Trainer, je mehr Feedback, je mehr Einblick ich habe von dem Athleten. Also es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn, der Athlet stimmt das Training mit mir ab und sagt, okay, eigentlich alles gut, lass uns heute mal, machen wir heute mal Intensitäten. Wegen mir ein schönes V2Max-Programm, richtig intensiv, richtig in die Fresse hauen. Und, aber eigentlich hat er sich gerade 2 Tage mit seiner Freundin gestritten, als Beispiel.
Ja.
Na? Dann ist eigentlich das ganze System, ne, der Gesamtkörper, schon so unter Stress, dass eventuell dieses Training gar nicht wirkt, gar nicht richtig ankommt oder eventuell das Immunsystem kippt und der Athlet krank wird. Also es sind halt wirklich viele Aspekte relevant, die auf die Leistungssteigerung Einfluss haben. Ernährung, ein Riesenthema zum Beispiel, aber das ganze Lebensmanagement. Und man muss einfach wissen, auch dass der Lebenspartner, das ist ein gutes Beispiel, Riesenmacht hat. Na, ob der Sportler oder die Sportlerin erfolgreich wird. Und wenn es immer Stress zu Hause gibt, dann ist zwangsläufig auch diese V2Max, diese maximale Sauerstoffnahme, etwas reduziert durch diesen Dauerstress zu Hause. Mhm. Und Ähnliches kann man es übertragen auf die Schule, aufs Studium, auf eine Arbeit oder Stress im Team.
Ja.
Das ist eine so Worst-Case-Situation, was ja. eigentlich nie gut geht.
Ja, nee, das meinte ich auch so mit Alternat oder einfach so, dass du da einen anderen Ansatz hattest. Dass wir, sobald wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten und zusammen zu trainieren, dass du auch eigentlich das Komplettbild gesehen hast. Also du hast auch, wir haben nicht nur über Training geredet, was habe ich davor gemacht, wo will man hin? Du hast auch so gesunde Lebensweise vermittelt, Ernährung, was du auch gerade angesprochen hast, was ja bei dir auch selber ein Riesenthema ist. Und was ich bei dir auch mal sehr geschätzt habe, dass du das auch vor allen Dingen selber vorgelebt hast. Also du hast ja nie irgendwas gepredigt und dann das Gegenteil davon gemacht. Du bist ja wahrscheinlich von den Menschen, die ich kenne, einer, die das wirklich selber umsetzen und am striktesten leben, so nach ihren Grundsätzen und Prioritäten, die sie im Leben haben, gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Das ist immer total witzig, Rick. Wenn ich dann den Athleten was empfehle und dann so, wie soll denn das eigentlich gehen? Das ist doch unmachbar.
Ja,
ne?
ja.
Nicht umsetzbar. Man kann sich so nicht ernähren, dann sage ich, das ist aber meine normale Lebensform oder meine normale Ernährungsweise.
Ich weiß.
Es ist nichts Spezielles eigentlich. Ja. Ne?
Und also ich weiß zum Beispiel nach dem ersten Jahr, also das war dann im Winter 2017, wo du da gesagt hast, so, wir machen jetzt ist die Saisonpause, jetzt wird mal eine Entgiftung dir ganz gut tun. So. Also einfach mal, um auch dem Körper da wieder neuen Reiz zu geben und auch einfach, um gesund in den Winter zu starten und so. Ich so, wie Entgiftung? Das habe ich noch nie, also hey, warum das denn und so. Und da hat man das eine Woche gemacht, ey, das war schon auf jeden Fall auch mal eine krasse Erfahrung, sowas zu machen. Also nur Rohkost und eigentlich nur Rohkost. Ich habe nur Wasser getrunken,
Obst, Gemüse
und ein paar Nüsse, so, das war's. Eine Woche lang, ey. Und dann auch erstmal zu merken, so nach 2-3 Tagen richtig Kopfschmerzen immer gehabt, weil man keinen Kaffee mehr getrunken hat, so zum Beispiel. Und dann aber auch irgendwie so der Effekt danach, dass dann so nach einer Weile, wie gut es einem dann ging oder die Haut wird besser, als Beispiel, so eine Sachen halt. Es war immer bei dir, da warst du schon immer sehr, sehr gut drin. Und auch über Themen wie ja gesunder Schlaf, all über sowas. Und das meine ich auch so mit diesem täglichen Kontakt, dass man eigentlich, es war ja oft so, dass man als Sportler ist es immer so ein bisschen, am liebsten will man eigentlich 2 Wochen lang voraus einen Plan haben, so. Dann kann ich schon mal planen und so. Bei dir war es immer so, man hat einen groben Plan geschrieben. Und dann hat man aber trotzdem eigentlich immer noch den Morgen vorm Training nochmal kurz Kontakt gehabt. Hast du gut geschlafen? Wie fühlst du dich? Bist du gesund? Alles gut? Und dann hast du eigentlich nochmal so manchmal das Training so ein bisschen angepasst, was natürlich dann einfach so auf die Situation spezifisch, hast du einfach mit in den Trainingsplan noch mit aufgenommen. Das war immer sehr, sehr, sehr cool, was natürlich auch total Sinn macht, weil, ja, genau. Wenn du jetzt, zu dir könnte man ja auch ehrlich sein, so wenn man jetzt gesagt hat, ey, du, ich habe mich gestern auch noch mit Freunden getroffen und es ist irgendwie länger geworden. Ich war jetzt um 1 Uhr im Bett und ich hatte aber heute, was fällt mir jetzt ein, ich hatte heute aber um 8 Uhr Corona-Test, musste ich machen, weil ich in 6 Tagen Abreise zum Rennen habe. Hast du gesagt, okay, dann fahr halt einfach mal 4 Intervalle heute anstatt 6, weil dein Körper hat schon ist gerade schon genug Stress ausgesetzt in dem Sinne.
Genau, das ist eigentlich dieser systemdynamische Ansatz aus der Sportwissenschaft, dass man auf alle Variablen, also Befinden, Wetter, sonst irgendwas, einfach reagiert und nochmal das ganze Ding fein abstimmt. Und was man ja kennt, sagen wir vor allen Dingen aus Ostzeiten, dieser kybernetische Ansatz, man bekommt einen Trainingsplan für mal als Beispiel 4 Wochen und der wird eigentlich dann abgearbeitet ohne Wenn und Aber.
Eisern durchgezogen.
Richtig, genau. Von daher ist das nicht ganz so meines Erachtens zielführend. Dadurch ist dieser Ansatz, immer mit einem Athleten Kontakt zu haben und diese Feinabstimmung durchzuführen, sehr zeitintensiv, ohne Frage. Man könnte es sich auch einfacher machen.
Ja.
Aber dieser einfache Spruch, der Weltmeister wird im Winter gemacht, den habe ich als Student nie wahrhaben wollen, weil die Weltmeisterschaften auf der Straße sind immer im September.
Ja.
Sag ich, also wenn wir jetzt schon im November und im Dezember, im Vorjahr oder Anfang der Saison besser gesagt, der Vorbereitungsperiode, schon so zielstrebig sein müssen, das geht auch von der Motivation nicht gut.
Nee.
Aber dann als Trainer in der Praxis habe ich eigentlich die Erfahrung, hat sich eigentlich dieser einfache Satz bestätigt. Also wenn du einen Winter hast, wo man öfters krank ist zum Beispiel, also wo viele Trainingstage einfach ausfallen, das merkt man schon.
Glaube
ich. Also von daher, ich meine jetzt von den Nils zum Beispiel als Klassikerfahrer, der ist wirklich dann Tag 1 wegen mir Anfang November geht es dann wieder los oder Ende Oktober, da muss schon alles perfekt laufen, damit er wirklich dann Ende März, Anfang April gut performen kann.
Ja.
Natürlich, wenn der Athlet eine gewisse Erfahrung mitbringt, also vor allen Dingen Trainingsjahre in den Beinen hat, dann kann man auch mal 1-2 Wochen locker kompensieren, ohne Probleme. Aber
Faden verloren. Nee, du wolltest sagen, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht so lange
genau, dieser systemdynamische Ansatz. Ja. Also man soll dann schon situativ reagieren, wie ist jetzt genau der Stand, ne? Um halt wirklich aus jedem einzelnen Tag das Beste rauszuholen. Ja. Also macht jetzt keinen Sinn, eine Erkältung zu provozieren, ohne Frage, weil es eh immer so eine Gratwanderung ist zwischen Leistungssteigerung oder Krankwerden.
Ja.
Und deswegen brauche ich einen mündigen Athleten, der viel kommunizieren kann. Und deswegen, ich erkläre viele Sachen, damit der Athlet das auch versteht. Und wenn der Athlet das versteht, ist auch dieser Trainingseffekt viel, viel größer. Also wenn er weiß, warum fahre ich heute Grundlagenausdauertraining. Ne? Das ist meist sehr öde, eintönig, manche machen das sehr gern. Aber die Mehrheit, lange Einheit, 5-6 Stunden, macht nicht so viel Spaß. Zu zweit, zu dritt in der Trainingsgruppe, was ganz anderes, aber alleine ist es schon etwas zäh. Aber wenn der Athlet versteht, warum man diese Einheit machen muss, ne? Was auch, wie sich der Körper anfühlen muss, warum dieses Fettstoffwechseltraining relevant ist zum Beispiel, dann fällt das viel, viel einfacher. Die Hormone können viel besser ausgeschüttet werden, die um den Trainingseffekt zu erhöhen, zu potenzieren, noch ein bisschen an der Ernährung drehen und dann ist alles gut.
Ja.
Wenn der Athlet natürlich das überhaupt nicht versteht und mal konträr ist, ne?
Ja.
Dann geht es auch nicht gut. Also dann funktioniert es auch nicht.
Man muss also ein bisschen glauben an das, was man macht auch.
Richtig.
Ja.
Also ich will ja schon die Athleten sollen eigentlich auch kleine Sportwissenschaftler sein. Die sollen schon eine Ahnung haben, eine Erfahrung haben über Trainingslehre, Trainingsmethodik, um einfach das Ganze zu verstehen und besser umzusetzen. Also es gibt Athleten, denen sagst du einmal was, ne? Und dann machen die das sofort. Und andere Athleten, denen erzählst du das Jahre und es kommt trotzdem nicht an. Ja, ganz spannend.
Ja, dann lass uns doch mal auch dann so ein bisschen über deinen Weg noch weiterreden. Du hast dann, wie gesagt, jahrelang als Olympiastützpunkttrainer in NRW trainiert. Und dann kann man ja schon sagen, dass nachdem 2017 eigentlich sehr gut lief, also Nils ist sehr gut gefahren, ich bin sehr gut gefahren, dann auch durch den Thorsten Schmidt, der wie gesagt sportlicher Leiter war bei Katjuscha, kam das dann so, dass du dann, ich glaube, deine Stelle in NRW so, wie würde man sagen, halbtags gemacht hast.
Du hast
ein bisschen reduziert und bist dann das erste Mal auch Trainer in einem World Tour Team geworden, 2018 bei Katjuscha. Hast unter anderem dann auch Marcel Kittel trainiert in dem Jahr. Reto Hollenstein, Marco Haller eigentlich, also die ganze deutsche Fraktion eigentlich.
Marco Mattes, genau,
den trainierst du ja auch bis heute noch, wenn ich richtig informiert bin, ja.
Richtig.
Und Ja, und dann war 2018 das Jahr mit Katjuscha. Wie würdest du das jetzt so im Nachhinein so vergleichen? Wie war das so für dich, so von NRW-Olympiastützpunkt-Trainer zu Trainer in einem World Tour Team? Rückblickend betrachtet.
Wobei das kann man eigentlich in einem Satz nicht zusammenfassen. Das ist ganz interessant. Also es ist natürlich extrem lehrreich gewesen, ohne Frage. Negativ wie positiv.
Ja.
Also es waren sehr, sehr viele Schattenseiten in diesem Jahr, die natürlich wieder für die Zukunft sehr geprägt haben, im positiven Sinn.
Ja, ja.
Also grundsätzlich war das ein Jahr, denke ich, wo ich sehr, sehr wenig geschlafen habe.
Ja, glaube ich dir.
Wo auch sehr viel Stress im Team gewesen ist. Also viele kennen jetzt die Geschichte, wie sie ausgegangen ist, dass das Team nicht mehr gibt. Und also grundsätzlich war es eigentlich vielleicht ein Schritt zurück. Also weil die Strukturen, die ich mir aufgebaut habe in Nordrhein-Westfalen, das war schon High Performance. Ne? Also wir hatten für jedes Wehwehchen haben wir Spezialisten. Ne? Selbst ob es ein Zahnarzt ist, ein Orthopäden, sonst irgendwas. Spezielle Frauenärzte, die mit den Sportlerinnen zusammenarbeiten. Ne? Ernährungsberater, Mentaltrainer, das ganze Programm haben wir aufgestellt. Da hatten wir auch einen sehr, sehr guten Chef mit dem Michael Schaff im OSP, der immer diesen Radsport extrem gepusht hat. Und dann zu Katjuscha, eigentlich auch Geld ohne Ende. Ne? Aber dann waren schon wieder diese alten Strukturen. Also so ein bisschen so altes, festgefahrenes Wissen oder Führungsstrukturen, ne? wo man sich manchmal fragt, wo bin ich angekommen?
Ja.
Ja?
Das wollte ich gerade sagen, wo ich gesagt habe, so von NRW zu einem World Tour Team, das hört sich erstmal so von außen so, wow, jetzt beginnt die goldene Zeit. Aber eigentlich, das meine ich gerade so, wobei World Tour Team in dem Sinne jetzt vielleicht nicht gerade Fortschritt heißt, weil halt Katjuscha wirklich, wie du gesagt hast, ein bisschen festgefahren war in vielen Dingen. Und man, ich glaube, das ist auch dann, glaube ich, sehr frustrierend, wenn man, was wir gerade alles besprochen haben, einen neuen, frischen Ansatz hat und man redet wie gegen eine Wand, sage ich mal, eigentlich so, dass es nicht so angenommen wird. Und im Rückkehrschluss war es ja eigentlich so, was du auch gerade gesagt hast, so, wenn da so eine gewisse negative Energie mitspielt die ganze Zeit und viel Druck, dass es dann einfach sehr schwer fällt zu performen. Und ich glaube, dieser unsichtbare Schleier, nenne ich es jetzt einfach mal, lag immer so die ganze Zeit mit dabei. Also
das Kind ist eigentlich schon Anfang Februar in den Brunnen gefallen. Ich bin im Oktober nach Zürich geflogen, habe mich mit Marcel Kittel getroffen.
Ja.
Wir hatten ein sehr, sehr ausführliches Kennenlerngespräch geführt und da hat Marcel eigentlich den prägenden Satz gesagt, er kann eigentlich nur performen, wenn er keinen Druck spürt oder keinen Druck bekommt. Und dann am ersten Rennen.
Das meine ich gerade sehr, genau.
UAE-Tour? Nee, UAE? Ja.
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Dubai-Tour, genau. Ja, Dubai-Tour ging es los. Ja,
jetzt Dubai-Tour, ist UAE, genau. Ja. Dubai-Tour ging es los Anfang Februar. Und schon beim dritten Rennen gab es übelst Shitstorm und Druck von der Teamführung. Und
ich weiß noch, okay, man muss halt dazu sagen, Marcel hatte bis jetzt, glaube ich, bei jeder Teilnahme da immer eine Etappe gewonnen. Und dann waren fünf Etappen und ich glaube, das ist dann noch in einem Big Bang geendet, kann ich mich dran erinnern, die letzte Etappe, wo ein Sturz passiert. Und
Tag drei schon.
Aber auch dann auf der letzten Etappe dann nochmal, ich glaube, da ist ein Sturz passiert und Marcel konnte durch den Sturz, wurde ein bisschen behindert und musste von der optimalen Linie abweichen. Und Marco und ich waren halt auch dabei vorne und haben ihn nicht gesehen. Dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir jetzt selber sprinten. Und ich glaube, im Endeffekt werden wir irgendwie Zweiter, Vierter und Fünfter und Viviani gewinnen. Und dann siehst du natürlich auch aus wie so ein Vollidiot, wenn du denkst, ja, ey, drei unter den ersten fünf, aber keine Etappe gewonnen. Und da war das schon so, dass man sagen kann, okay, wie kann es sein, dass wir jetzt den großen Marcel Kittel verpflichtet haben und der gewinnt hier keine Etappe so ungefähr. Und da war direkt Stress von der Teamleitung. Und dann ist es natürlich auch nicht leichter, da zu performen mit, ne?
Absolut nicht. So, und dann gab es schon Stress und dann wird schon alles in Frage gestellt eigentlich.
Genau, ja.
Und gerade für Marcel, ne, der ja, also von den Sprintern, du bist selber Sprinter, Rick,
ja.
Der ja in Millisekunden die richtige Entscheidung treffen muss. Ein Bergfahrer als Gegenbeispiel, der kann so nur mal nach Funken in den Teamwagen, was soll ich machen?
Ja.
Soll ich hinterhergehen? Soll ich warten? Ja. Was soll ich machen? Und ein Sprinter muss in Millisekunden die richtige Entscheidung treffen. Na, auf einmal ist er ein Star und einen Tag später der Riesenverlierer eigentlich. Na?
Ja, und was man auch beim Sprinter nicht vergessen darf, gerade bei so einem, ich meine, Marcel war ja auch, wenn man schaut, ein Schwergewicht, also einer, der einfach durch den Körperbau einfach ein sehr schwerer Fahrer. Man muss ja einfach mal auch denken, wenn gesprintet wird, hat er Druck, weil jetzt muss er performen, jetzt muss er gewinnen. Wenn nächsten Tag Bergankunft ist, dann hat er Druck, weil er muss im Zeitlimit ankommen. So.
Also ja,
als Sprinter, du hast eigentlich jeden Tag musst du kämpfen. Es gibt, außer wenn mal Zeitfahren ist vielleicht, und selbst da war Marcel nicht schlecht drin, dann ist er auch noch manchmal Vollgas gefahren. Das ist schon auch lustig, ja, das stimmt. Und ich glaube, wir müssen ja jetzt nicht alles im Detail besprechen über die Katjuscha-Zeit. Es war, glaube ich, für alle sehr lehrreich und im Nachhinein eine Zeit, aus der man viel gelernt hat und auch, glaube ich, vieles, was man nicht nochmal so machen sollte.
Absolut nicht, genau.
Und wie du sagst, das Team gibt es nicht mehr, das hat ja auch Gründe irgendwo. Ich glaube, das hat man gerade letztes Jahr 2019 ja extrem gesehen, dass es einfach nicht mehr ging. Und auch schon 2018 war es ja dann so, dass die Teamleitung sich ja, ich will ja jetzt keine Namen nennen, aber sie eigentlich sehr leicht gemacht hat, indem gesagt wurde, Thorsten Schmidt und Robert Pawlowski sind schuld, die müssen weg, so ungefähr. Was mir auch persönlich natürlich sehr leid getan hat, dass du irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr so ungefähr im World Tour Geschäft dann direkt wieder abgesägt wurdest. Aber halt auch da für die Teamleitung einfach sehr einfach, sag ich mal, einen Finger auf jemanden zu zeigen und dann den zu verabschieden. Aber wie du sagst, also es hat sich ja dann gezeigt, dass es 2019 auch nicht besser geworden ist. Ja, dann bist du wieder zurück zu NRW. Hast du einfach ganz normal in deinem vorherigen Job weitergearbeitet, wenn ich richtig informiert bin? Ja, so war es doch, ne?
Nein, nicht ganz. Also
oder du hast
die NRW-Sache mache ich zu 50%.
Okay,
du jetzt auch, immer noch.
Aber du hast noch weiter einfach Profisportler trainiert
dann. Genau, richtig. Ich habe meine Klienten weltweit, habe meine Profisportler, habe kleine Teams, KT-Teams, die ich betreue. Bin nebenbei noch Dozent an der Uni Leipzig für Radsport. Mache für den BDR seit letztem Jahr viele Dinge. Ja, also ja. Bereitet die Jahreshöhepunkte vor, EM, WM, dieses Jahr eigentlich Olympia, wo ich die Streckenanalyse mache, die Fahrerauswahl oder eine Empfehlung gebe für eine Fahrerauswahl, die Pacing-Strategien entwickle für die Zeitfahrtdisziplin, all die ganzen Dinge. Also von daher bin ich erstmal sehr dankbar an den Radsportverband NRW und an Olympiastützpunkt, dass es funktioniert, dass ich da so eine kleine Exotenrolle einnehmen kann. Und mich einfach gut betonen kann. Also, dass man schon gut bei Katjuscha, dass man wirklich sich nicht kümmern musste, wie kommen die Athleten zum Wettkampf zum Beispiel. Also ging es nur um Training, Analyse, Vorbereitung und natürlich auch viel Auswertung, weil wir haben ja dann einige Rennen verpatzt.
Mhm. Ne? Ja, viel Auswertung, ja.
Na, wo ich dann viele Dinge auswerten musste. Und ich meine, wir hatten da die Leistungsdaten von Marcel zum Beispiel, ne? Von den ganzen letzten 4 Jahren. Und da war das schon zu sehen, dass da so einige Rennen viel härter gefahren worden sind. Ne?
Ja.
Und bei der Tour de France, wo ich den Finish gemacht habe, da ist auch Marcel Bestwende gefahren über eine Stunde. Ne? Das war einfach eine extrem schwere Tour de France.
Ja, das muss man ja auch im Nachhinein nochmal sagen. Also ich glaube, an dem Tag, es war ja Etappe 12, wo ich auch nach Hause gefahren bin, wo ich zusammen im Besenwagen saß mit André Greipel und Marcel Sieberg. Sibi und Gaviria Grunewegen.
Genau.
Also man muss ja auch sagen, gerade jemand wie André und Sibi, an denen kann man es ja gut festmachen, die sind davor auch noch nie eine Tour ausgestiegen. Und an der Tour sind alle nach Hause gefahren. Und ich weiß auch noch, dass ich da am Col de la Madeleine meinen Stundenbestwert gefahren bin. Und es war halt meilenweit kein Fahrer mehr zu sehen, so gefühlt. Also es waren halt einfach, wo du dachtest, okay, ich bin jetzt eine Stunde den Bestwert dieses Jahr gefahren und ich bin trotzdem 12 Minuten abgehangen schon. So, hä, wie funktioniert das? Ne? Und das ist ja auch mal das Schöne, aber trotzdem.
Ich meine, man muss dazu sagen, wir haben methodisch natürlich schon, die Tour de France konnte man sehr gut zweiteilen. Die ersten 10 Etappen fast nur Sprintankünfte. Ne?
Ja.
Und das war eigentlich der Fokus. Durch den Ausfall von Marco Haller, durch die Verletzung, durch den Trainingssturz, warst du eigentlich der einzige Lead-Out-Fahrer für Marcel.
Ja.
Und da haben wir ja schon gesagt, okay, lass uns mal wirklich auf diesen Sprint fokussieren und egal, was in der zweiten Tour de France-Hälfte kommt. Weißt du, Hauptsache eine Etappe,
das
war ja nun bis dahin ein schwieriges Jahr und Hauptsache eine Etappe, das hat auch immer die Teamführung dem Marcel gesagt, was eigentlich negativ war.
Ja.
Und da haben wir natürlich auch im Training komplett auf diesen Sprint gesetzt und nicht irgendwie auf eine Stundenleistung am Berg.
Ja.
Da war auch Gewicht vielleicht nicht ganz so wichtig, sondern Hauptsache die Power ist da, um Marcel und auch, dass Marcel das Ding gewinnen kann.
Ja.
Und wir waren ja vorher im Höhentrainingslager gewesen in den USA und ja, da gibt es so viele Geschichten, die man erzählen könnte dazu, was alles so passiert ist. Da könnte man eigentlich ein Buch drüber schreiben.
Eigentlich könnte man ein Buch drüber schreiben, ja. Das stimmt.
Also
das stimmt.
Wirklich eine unfassbare Geschichte.
Das Höhentrainingslager war auch wirklich eins der coolsten Trainingslager, die ich so gemacht habe. natürlich dann, wenn man weiß, das ist mal halt Retrospektiv, wo das dann natürlich, ist lustig, wie das dann so passiert, ne? Es kommt dann dieser Tag X in der Tour, wo alle Sprinter nach Hause fahren und dann ist einfach alles scheiße, so viel die letzten 4 Monate, aber das ist ja nicht, das ist halt sehr schwarz und weiß gedacht, so, ne? Also, ich meine, ich habe da auch für mich mich hingesetzt und gedacht, okay, wie soll es denn jetzt weitergehen bei dir? So, willst du jetzt immer Anfahrer bleiben, willst du stärker werden? So eine Sachen halt. Aber das ist einfach, wie gesagt, so ein Schwarz- und Weiß-Denken ist sehr schwierig bei solchen Dingen. Man muss halt alles immer sehen und eine gute Auswertung machen. Und man hat ja dann aber im Großen und Ganzen eigentlich gesehen, dass jetzt auch, das ist, glaube ich, einfach viel im Team ist da verkehrt gelaufen. Also ich meine, man kann sich auch daran erinnern, dass ich bin immer noch der Meinung, dass wenn man auch auf eine Tournominierung geht, dass es immer schwer ist, wenn man so sagt, wir haben 8 Fahrer. In dem Fall war es ja auch so, wir nehmen 4 für Sakharin mit und wir nehmen 4 um Kittel mit. Und das ist dann immer so ein Ding, wo man sich denkt, so, okay, das ist immer schwierig. Also Ineos geht halt mit dem Grand Tour-Team dahin. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, okay, da muss eine Teamleitung auch immer eine klare Linie fahren. Meiner Meinung nach geht man jetzt in eine Grand Tour, um als Beispiel aufs Podium in der Gesamtwertung zu fahren. Oder geht man mit einem Sprint dahin, wenn man sagt, man will das grüne Trikot und 2 Etappen gewinnen als Beispiel oder 1 Etappe gewinnen. Da muss man aber auch Fahrer mitnehmen, die bei Marcel als Beispiel berghoch bleiben, um den halt auch zu pushen, auch mental. So, ey, komm, wir schaffen das, wir fahren jetzt zusammen durch, so, ne? Und das sind halt ja, glaube ich, alles Dinge, wo man dann immer auch viel lernen kann von Quickstep, so Wolfpack, so, wo man sieht, die halten halt sau zusammen. Und bei uns war es so, so ungefähr so, ja, wenn Marcel dann abgegangen ist, dann musst du aber schon noch kämpfen, damit du dann noch dabei bist. Und also das ist fast noch so gegeneinander so. Und ja, aber 2 müssen bei Ilno bleiben. Und im Endeffekt hat man dann den 12. in der Gesamtwertung und der Sprinter ist zu Hause und hat man halt auch gar nichts von. So, dann ist das auch sinnlos. Also
ich glaube, 2018 war nur noch Jumbo Visma, die mit Grönewegen das Double gemacht haben.
Genau,
GC und Sprint.
Ja.
Und noch halt Katjuscha.
Ja.
Also schon sehr exotisch irgendwo, diese Ausrichtung. Und vor allen Dingen diese Reduzierung von 9 auf 8 hat ja einen riesen Impact eigentlich, was man vielleicht gar nicht so denkt.
Ja.
Das heißt ja, der 9. Fahrer, der zu Hause bleibt, ist er heißt eigentlich jemand sowieso, der Schwächste.
Der Schwächste.
Und das heißt, hat ja auch Marcel ganz klar gesagt, und ich habe Zweite gesagt, dass diese Gruppettenbildung überhaupt nicht da war.
Nee.
Und das waren ja ungefähr, ja, haben ja grob mal 22 Fahrer gefehlt oder 21 Fahrer gefehlt. Und schon.
Das ist die Gruppe, die halt hinten das Gruppetto ist.
Richtig.
Ja.
Und schon haben die Sprinter extrem Probleme und müssen im Anschlag fahren.
Ja, und das ist ja aber auch so im Nachhinein, glaube ich, ich bin ja jetzt im Jahr 2020 immer noch dabei, dass ich einfach auch so sagen kann, dass in den ersten 3 Jahren, wo ich Neoprofi war, bei BMC oder im ersten Jahr, wo ich Neoprofi war, da war das auch immer noch so, dass ich, es war natürlich nicht leicht, aber man ist immer irgendwie auch durchgekommen, auch durch so ein Gruppetto. So. Ich bin ja schon mit 21 meine erste Grand Tour gefahren und bin die 2 Giro, die extrem schwer war, auch immer zu Ende gefahren. Kein Problem. Und da war es ja auch immer so, dass man gesagt hat, ja, du bist jetzt noch jung, wir bauen dich auf. Und dann, wenn du so 28 bis 32 bist, das sind die besten Jahre eines Radprofis. Jetzt mittlerweile ist es ja so, als Radprofi, sobald du über die 30 bist, bist du ja schon alt eigentlich so. Dann ist es schon fast schwer, einen Vertrag zu kriegen, außer du bist echt noch extrem gut. Und auch so dieses so, ich denke mir jetzt, ich meine, ich werde jetzt Ende des Jahres 27, ich denke mir so, oh, jetzt kommen meine besten Jahre eigentlich. Und jetzt ist eigentlich genau das Gegenteil. Es wird immer schneller und schneller und das Feld wird immer jünger und jünger. Und die jungen Fahrer kommen hoch und fahren ja auch die Alten, sag ich mal, die jetzt in den besten Jahren sind, einfach an die Wand in vielen Dingen. Und du fragst dich, ich frage mich regelmäßig so, okay, wie geht es weiter? Wo geht das noch hin? So, gefühlt bin ich gerade Profi in einer Zeit, wo sich extrem viel ändert von so diesem noch, sag ich mal, diesen 90er, 2000er Denken, so Oldschool-Radsport in so einen neuen Hightech, High-Performance-Radsport. Und wir sind gerade so voll in dieser Wechselzeit, in diesem Umbruch, was natürlich aber als Fahrer, der so beides mitgemacht hat, noch ein bisschen, echt extrem schwer ist, auch vom Kopf her, dass du halt viele Dinge, die für dich immer gesetzt waren und die für dich eine Regel waren, die gelten nicht mehr jetzt so. Und das kann man ja eigentlich überall hören, dass weniger Respekt im Feld herrscht, dass es nicht mehr diese Kapos gibt, die sagen so, jetzt ist mal Ruhe hier, jetzt steht die Gruppe des Tages und jetzt steht mal ein Gruppetto und dann zuckt da auch niemand mehr. Heutzutage ist es so, jetzt steht die Gruppe des Tages, dann ist 2 Minuten ruhig und irgendeinem Team passt es nicht und dann geht's wieder von vorne los, wo du so denkst, so, ey, fahre ich nur noch mit Verrückten hier durch die Gegend? Was ist denn jetzt los so?
Also ich habe eine gute Erinnerung, die mir gerade ins Gedächtnis kommt, als dann einige Sportler von mir das erste Mal Bayern-Rundfahrt gefahren sind. Ich glaube 2015 zum Beispiel war das, glaube ich. Dann mit Trackfahrern, mit Cancellara zum Beispiel. Ja, ja. Und die haben sich dann doch riesig drauf gefreut, mit Cancellara im Feld zu fahren. Und habe ich dann nach der ersten Etappe gefragt, und wie war es denn so? War es hektisch im Feld? Und die meinen, extrem entspannt.
Ja.
Und selbst ein Cancellara hat sich entschuldigt, wenn er mal irgendwie die Tür zugemacht hat,
ja,
ne? Einem vor die Karre gefahren ist. Und da hat man wirklich gemerkt, diese Patronen im Fahrerfeld, ne? Die haben wirklich angesagt, hier easy, das waren gestandene Profis, die sind angekommen, da ging es nicht darum, unbedingt zu gewinnen vielleicht.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und jeder Platz zählt. Da war wirklich, ich meine, klar, für die Profis war der Bayern-Rundfahrt eine Zwischenrundfahrt.
Genau,
ja. Ne? Ohne Frage. Zur Vorbereitung für die zweite Jahreshälfte. Also speziell für die Klassikerfahrer. Und es hat sich jetzt schon geändert die letzten Jahre, hast du vollkommen recht. Und ich meine, es ist dieser Trend, dass man schon Juniorensportler verpflichtet.
Wahnsinn.
Ich meine, Remco, über den wollen wir eigentlich gar nicht sprechen. Das ist ja eine absolute Ausnahme. Aber wenn man sich die Top 10 anschaut von dem Olympischen Straßenrennen 2016 in Rio, das ist schon so, dass das Hochleistungsalter, das Durchschnittsalter von diesen Top 10 geht schon Richtung 30, 32. Und jetzt haben selbst noch 2 alte Sportler gestürzt in der Abfahrt.
Ja, ja.
Ich glaube, bei Werder
Nibali.
Nibali, genau. Also wenn die noch von eingekommen wären, ne, ja, dann wäre das Durchschnittsalter noch höher gewesen. Also ja, Richtung 32, 33, 34. Also es ist schon so, dass wir in dieser Ausdauersport oder Radsport ein relativ spätes Hochleistungsalter haben. Also viele, viele Jahre, die man eigentlich üben kann.
Ja, ja.
Und gerade jetzt seit 2 Jahren gefühlt ist dieser Trend, schon Juniorenfahrer zu verpflichten, wo ich sage, das ist eigentlich verkehrt, weil diese, gerade diese U23-Klasse, ne, die gerade diese Rennerfahrung sammeln, diese taktischen Fähigkeiten, ne, ja, das ist so elementar. Also gerade wir deutschen Sportler haben immer Schwierigkeiten auf der Windkante.
Ja.
Ne? Wir haben unser Bundesliga-Rennen in Deutschland, aber nie wirklich ein Windkantenrennen.
Ne? Ja.
Und da kommen wir nach Holland, Belgien, da geht es richtig zur Sache. Und schon werden erstmal die deutschen Sportler aufgestellt. Ne? Und da geht es ja wirklich 90 Minuten saffern, kotzen, ja, bis zum Ende. Und schön auf der Kante reiten, die ganze Zeit haben die nie gelernt eigentlich. Ja. Und von da ist diese U23-Klasse eine gute Ausbildungsetappe. Na, da wurde auch sehr hart gefahren. Das ist eigentlich die Etappe, wo ich sage, wo die meisten Stürze passieren. Na, da geht es wirklich mit Ellenbogen zu. Da trifft die ganze Welt aufeinander. Und jetzt dieser Trend, Juniorensportler direkt hochzuziehen, sehe ich sehr kritisch. Mhm. Man muss also schon sagen, dass die Nachwuchssportler auch jetzt immer intelligenter trainieren, auch was mit Ernährung machen, diese Wattmesssysteme bekommen viel früher zum Einsatz.
Ja.
Alles richtig. Aber die Frage ist, ob dieser langfristige Leistungsaufbau eventuell unterbrochen wird oder gebrochen wird. Also dieses Wort Anpassungsreserve, das bedeutet, wenn ich schon in jungen Jahren, ne, relativ schnell an meine Hochleistungsfähigkeit herankomme, dann habe ich keine Potenziale mehr.
Ja. Das ist ja das, was wir uns jetzt auch alle fragen. So, wird ein Remco jetzt über 15 Jahre das so krass dominieren oder geht jetzt 3 Jahre ab und dann ist irgendwann so, oh, jetzt wird er aber auch nicht mehr besser. Was man ja auch. Ich wollte gerade sagen, das wollte ich gerade als Beispiel bringen. Was ja auch so, da ist ja Sport auch brutal. Ich meine, der Typ ist ja eine absolute Legende und Wahnsinn. 3-mal in Folge Weltmeister. Aber jetzt schaut man sich die Tour an und denkt man so, boah, Sagan ist aber auch nicht mehr so gut, so, weißt du? Ich meine, der wird ja trotzdem immer noch in den Top 10. Also wenn ich Sagans Ergebnis hätte, wäre ich ja, würde ich auf Wolke 7 schweben, weil ich denke, ich bin der krasseste Fahrer ever, so, ne? Aber.
Ich meine, deswegen doch der Respekt an Marcel Kittel, dass er diesen Absprung so krass durchgezogen hat.
Das muss man definitiv sagen, ja.
Na, jetzt geht er eigentlich als Champion,
ja,
in die Rente, sage ich mal, ne? In sein normales Berufsleben. Und jetzt solche Fahrer wie Peter Sagan,
ja,
das gerät halt so in Vergessenheit, was er eigentlich alles schon erreicht hat.
Ja, aber ich finde, bei Sagan geht's noch, weil der schon auch noch immer, der wird jetzt vielleicht auch wieder das grüne Trikot gewinnen, das geht noch. Ich denke da eher mal an Fahrer wie Kev als Beispiel. Kev ist ja oder jetzt André. Auch. Ja, ich glaube, André, ich hoffe ja, dass ich mit André noch das ein oder andere Rennen gewinne in Zukunft. Dass
ja,
wir dann, zwei Rennen, bin ich mir sicher, weil das ist dasselbe wie bei Marcel eigentlich so, wenn du den im Training sprinten siehst bei André, dann, also wenn der vor mir losfährt, der hat immer noch in so einen Antritt. Ich bin mir sicher, wenn du den mal richtig in Position wieder bringst und der auch mal keine Verletzung hat für eine Weile und einfach fit trainiert, dass er dann ein, zwei Dinger noch gewinnt. Und dann kann ja auch André sagen, genau dasselbe, so ich gehe jetzt als Champion, so weißt du, also
richtig.
Das ist schon krass, aber bei Kev sehe ich es zum Beispiel genauso, da habe ich auch den persönlichen Bezug nicht. Da, der gewinnt 2016 noch vier Tour-Etappen, holt noch eine Olympiamedaille und jetzt ist irgendwie in den letzten vier Jahren sind noch kaum Siege dazugekommen, fast gar nichts. Und dann denkst du dir auch so jedes Jahr, ey, der fährt wieder ein Jahr und der fährt wieder ein Jahr. Aber auf der anderen Seite finde ich auch immer, ich würde auch nicht wollen, dass mir irgendjemand von außen sagt, hier, jetzt ist mal Zeit aufzuhören. So, also ich finde, man sollte immer vor solchen großen Sportlern einfach extrem viel Respekt haben. Und die dürfen ja selber entscheiden, wenn die aufhören. So, ich reg mich auch mal extrem drüber auf, wenn mir irgendjemand von außen Tipps gibt, so wo ich dann sage, ey, komm, mach erstmal das, was ich gemacht habe und dann können wir weiterreden. So. Deswegen, die wissen schon, was sie machen. Und das ist aber natürlich immer spannend. Und da ist Marcel schon einer der wenigen, wo man auch Respekt vorhaben muss, der einfach irgendwann gesagt hat, okay, es läuft jetzt gerade so beschissen hinten raus, so. Ich habe auch gar keinen Bock mehr, ich kann mich nicht mehr motivieren. Das gibt mir auch gar nichts mehr. Und irgendwie, ich brauche jetzt mal Abstand davon und dann schaue ich, was er ja gemacht hat und hat dann eigentlich in der Abstandsphase vom Sport gemerkt, nee, ich gehe einen neuen Lebensweg und das dann so abrupt und so krass durchzuziehen, ist eigentlich im Radsport sehr selten der Fall, weil die meisten werden dann Trainer oder sportlichen Leiter und er geht da einen ganz anderen Weg und ich finde, er macht das auch extrem gut.
Absolut, ja. Also es kommt ja hinzu bei diesen, gerade bei Sprintern, dass die ja mit jedem Jahr, ne, wo sie älter werden, verlieren sie immer ein bisschen an dieser Schnelligkeit.
Ja, ja.
Also die erste Fähigkeit, die erste Leistungsfähigkeit, die verloren geht. Ja. Ausdauer kann ich immer noch sehr gut trainieren oder Kraftfähigkeiten, ja. Das ist kein Problem. Aber gerade diese Schnelligkeit, Schnellkraftfähigkeit, die geht mit jedem Lebensalter oder mit jedem Jahr, wo ich 30.000 Kilometer fahre, immer mehr verloren.
Ja,
also Sagan sieht man das sehr, sehr gut.
Ja.
Dass der hat ja früher wirklich Top-Sprinter abgezogen.
Ja, ja.
Im flachen Sprint.
Ja, ja.
Also richtige Schnelligkeitssprints.
Ja,
und jetzt hat er wirklich große, macht er dicke Backen momentan.
Ja, ja.
Ja, ja. Und da kann man schon hinterfragen, ob diese, gibt wieder so einen neuen Trend von diesen ganzen Höhenketten, also mehrere Trainingslager im Jahr in der Höhe, ob das auch für diese Schnelligkeitsfähigkeiten dann sinnvoll ist. Ne? Also nicht für jeden Athleten ist ein Höhentraining sinnvoll, all die ganzen Dinge. Und wie gesagt, man muss einfach sich nochmal hinterfragen, was ist sinnvoll für den Athleten? Wo geht die Reise hin? Was müssen wir im Training machen, um halt erfolgreich zu sein? Und Sagan ist halt eine Riesen-Ikone eigentlich.
Ja, ja, ist eine Institution absolut. Im Radsport definitiv. Jetzt, wo du schon über Höhentrainingslager geredet hast, habe ich eigentlich auch so mit dem letzten Punkt, den ich mir zu dir persönlich aufgeschrieben habe. Das ist jetzt, dass du, was ich auch, glaube ich, spannend finde, du hast ja selber den Weg nach, was war es, Teneriffa, Gran Canaria gewagt?
La Palma.
La Palma. Und hast gesagt, so, ich kehre Deutschland den Rücken. Goodbye Deutschland. Du hast dann das Vox-Kamerateam hast noch nicht eingeladen, aber ja, du bist ausgewandert mit deiner Family, kann man sagen. Und jetzt gerade mal wieder kurz auf Heimaturlaub, deswegen können wir auch zum Glück eine Folge aufnehmen. Aber wie kamst du zu dem Schritt?
Also grundsätzlich ist meine Partnerin, meine Freundin schon sehr reiselustig. Also wir haben jetzt zum Beispiel nach den Olympischen Spielen in London ein halbes Jahr Auszeit genommen, waren wir in Australien gewesen. Natürlich, ich habe natürlich schon mal ein bisschen gearbeitet, ohne Frage. Also ich habe nicht die Athleten komplett im Stich gelassen. Und waren dann mit unserer Tochter relativ lange, 8 Wochen in Neuseeland gewesen. Also wir sind schon ein bisschen reiselustig, sage ich mal. Und waren jetzt 2-3 Mal Urlaub gewesen auf La Palma, Nachbarinsel von Teneriffa. Und haben uns in die Insel verliebt und haben jetzt diesen Schritt gewagt, dorthin zu ziehen. Vor allen Dingen, weil unsere Tochter nächstes Jahr in die Schule kommt. Und bevor halt wirklich ernsthafte Freundschaften in ihrem Leben entstehen, ne, haben gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und es ist nichts festgeschrieben, wir können immer zurückkommen, ohne Probleme. Aber können halt nichts bereuen. Wir haben es gewagt und es ist alles gut bisher. Uns gefällt es sehr gut, wobei natürlich gerade Corona in Spanien schon sehr speziell war.
Ja.
Viel, viel härter als in Deutschland. Und gerade auf der kleinen Insel war ja eigentlich gar nichts gewesen. Vielleicht 80 Infizierte.
Ja.
Also eigentlich ein Klacks. Von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Aber erstmal alles wunderschön.
Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg erstmal.
Danke dir, ja.
Bin auch gespannt, wie das weitergeht.
Also La Palma ist eigentlich der Enduro-Spot im Mountainbike-Bereich.
Okay.
Da ist die Hölle los an Downhillern, an Enduro-Fahrern. Da geht es richtig ab. Ist also
ja, du hast ja auch gesagt, dass du den Schritt gewagt hast, einfach im Großen und Ganzen auch Lebensqualität.
Also definitiv.
Wir haben ja darüber geredet, du hast gesagt, ey, guck mal, Köln, Düsseldorf, riesiges Ballungsgebiet an Menschen, so viele Menschen, immer Autos, immer Stau. Das war ja auch ein Thema, wo wir drüber geredet haben. Du legst nicht mehr als einen Termin pro Tag, weil es dich dann einfach stresst mit Hin- und Herfahren und Stau und alles. Und du wolltest, so kann man ja schon so ein bisschen sagen, entschleunigen und besseres Wetter, mehr Sonne.
Vor allen Dingen bessere Ernährung, ne?
Bessere
Ernährung. Wirklich ganzjährig, Obst und Gemüse wächst da. Man kann es direkt ernten, direkt essen. Keine Transportwege, genial.
Ja.
Also wir haben schon, das war natürlich schon für uns ein wichtiger Punkt, vor allen Dingen die gesunde Lebensweise zu optimieren.
Ja.
Ne? Also wir achten da schon sehr drauf, auf viele Dinge. Das haben wir erstmal alles umgesetzt, von daher alles super und uns geht's da gut.
Sehr schön, sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal jetzt ein bisschen über die aktuellen Themen im Radsport reden, die so passieren.
Haben wir schon gemacht, bezüglich die Youngstars.
Ja, genau. Aber ich habe mir ein paar gute Themen noch aufgeschrieben, die diese Woche passiert sind, seit der letzten Folge. Wir können ja, glaube ich, erstmal ganz allgemein mit der Tour de France anfangen. Jetzt sind die ersten drei Etappen ja geschafft. Schütt ruhig ein, das hört man nicht im Mikro.
Wir müssen noch über Europameisterschaften sprechen, Rick.
Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Robert schüttet sich noch schnell ein Glas Wasser ein. Also erstmal fangen wir an bei der Tour de France. Etappe 1, 2 und 3 sind jetzt schon abgefahren, kann man sagen. Etappe 1, soweit ich das verfolgt habe, war anscheinend
sehr schmerzhaft.
Ja. Ich habe gehört, dass ungefähr die Hälfte des Fahrerfeldes mindestens einmal auf dem Boden lag. Kurz zur Erklärung dazu, ich denke mal, die meisten werden es gesehen haben, aber das erste Mal Regen seit langer Zeit in Nizza und es muss halt wie Schmierseife auf der Straße gewesen sein. Das heißt, viele Stürze passiert. Als es dann irgendwann zu krass wurde, hat, glaube ich, Toni Martin das Rennen ein bisschen neutralisiert. Also auch da echt extrem Lob an Toni, dass er das gemacht hat. Auch zum, was wir gerade schon mal geredet haben, Thema Capo. Schön, dass es dann doch vereinzelt sowas doch nochmal gibt. Und dementsprechend verrückte Etappe, dass so viele Stürze passiert sind.
Es gibt ja diese Theorie mit diesen Seifenblasen anscheinend.
Ja. Von der weiß ich nichts, erzähl mal.
Also da gibt es ja diese Werbekarawane immer vor dem Fahrerfeld.
Ja.
Und
die waren das.
Und da war anscheinend so ein Werbefahrzeug, was halt Seifenblasen versprüht hat.
Ah, okay.
Ja. Also okay. Man sieht wirklich Fotos im Netz, wo wirklich so eine Art Seifenlauge, ne, Schaum auf der Straße.
Okay, ja.
Wie eine Art Rinnsal, den die Straße runtergeflossen ist, weil es hat extrem geregnet.
Ja.
Ich meine, wir hatten es ähnlich ja mit der Tour de France Prologzeitfahren hier in Düsseldorf 2017, wo du auch gestürzt bist leider.
Ja.
Weil wer hat das auch gestürzt?
Ja,
hatte stimmt. Danach ein geniales Jahr. Also auch für einen älteren Fahrer diese kurze Pause, diese längere Verletzungspause könnte ganz hilfreich gewesen sein. Also gerade in Düsseldorf war es extrem glatt gewesen. Selbst die Polizeimotorräder sind gestürzt.
Ja.
In dieser Kurve, wo du auch gestürzt bist. Ne?
Ja.
Und jetzt anscheinend erste Etappe in Nizza.
Ähnlich.
Ähnlich. Ja. Aber eventuell selbst gemacht. Ich weiß gerade nicht den aktuellen Stand. Ja. Das waren ja die ersten Theorien dann am Samstagabend, Sonntagmorgen. Ich habe es nicht weiter verfolgt, wie das Thema ausgeht oder ausgegangen ist bisher, aber das wäre natürlich.
Wäre schade.
Richtig. So, ja. Also, es ist eigentlich logisch, wenn man sowas versprüht, Seifenblasen in die Luft hämmert, dass die eventuell eine Gefahr darstellen können.
Naja, also man kann nur sagen, ich glaube, die erste Etappe haben sich auf jeden Fall viele anders vorgestellt, als direkt irgendwie da zu stürzen.
Und am Ende gewinnt Christoph.
Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Dann kommt der Sprint Royal. Sprint Royal, den habe ich mir natürlich genau angeguckt, weil ich auch Sprints immer spannend finde, auch so zum einfach, ich finde auch, man kann immer noch was lernen, egal in welchem Alter, wenn man Sprints guckt. Und
aber gleich mal eine Gegenfrage, wenn du Sprints dir anschaust.
Ja.
Erschrickst du über diese Hektik im Sprint als Zuschauer? Oder ist es im Fahrerfeld für dich entspannter, als wie es von draußen aussieht? Weil man sieht da, sage ich mal, durch die Helikopterperspektive, ja, sieht man ja das Ganze, den ganzen Sprintkopf, sage ich mal, ja, ja, den ganzen Kopf des Feldes. Man sieht da alle Fahrer, die irgendwo gerade welche Bewegungen machen. Und in deinem kleinen Mikrokosmos im Sprint siehst du ja eigentlich nur dein kleines direktes Umfeld und weißt nicht, was gerade ganz rechts zum Beispiel abgeht. Ja, ja, ne? Ja. Also ich finde manchmal, dass die Sprints extrem gefährlich aussehen, von außen. Und vielleicht, wenn du, ja, selber, du selber fährst, weißt du?
Ja, nee, es gibt auf jeden Fall Moves, so, die natürlich so sind. Das kann man ganz schwer vergleichen, wenn man, wie du sagst, wenn ich das am Helikopter sehe oder von aus der Helikopterperspektive oder selber. Das ist wirklich schwer zu vergleichen, weil man ja im Sprint selber so seinen Tunnelblick immer hat.
Ja, genau.
Ich finde, ich glaube, im Sprint kann man das am besten so vergleichen. Was ich immer total im Blick habe, ist erstens, sind so einfach so, ja, diese Schlüsselmomente oder die Schlüsselpunkte, die du ja vorher besprichst, eine Kurve oder sowas. Mhm. Und dann ist halt, also wirklich, du schaust dann extrem auf die Banner, okay, da ist der Teufelslappen, 1 Kilometer, 500 Meter, 200 Meter, sowas, da versuchst du so ein bisschen mit dem Auge drauf zu schielen. Dann versuchst du natürlich immer so ein bisschen, was vor und rechts und links neben dir passiert, einfach. Und ganz wichtig im Sprint ist eigentlich, ich versuche halt immer, natürlich nicht im Wind zu sein, dass ich meine Kraft spare im besten Falle, aber gleichzeitig auch irgendwo die Tür offen zu haben, also links oder rechts Platz zu haben, dass du da rausgehen kannst, einfach. Und du versuchst dich eigentlich aufs Minimale zu konzentrieren, weil sobald du, glaube ich, anfängst zu gucken, okay, der fährt jetzt gerade da und der fährt da, also erstens hast du die Zeit dazu nicht, aber ich glaube, das würde dich einfach verrückt machen. Ich glaube, das ist ja so das Lustige, dass jeder einfach versucht, seinen optimalen Sprint zu fahren und im Endeffekt gelingt es halt einem und den anderen gelingt es halt allen nicht so, aber jeder hat, glaube ich, schon das Ähnliche im Kopf, beziehungsweise jetzt auch, wenn ich anfahre, habe ich ja natürlich, meine Ziellinie liegt woanders, dann denke ich mir, okay, für den Sprinter ist jetzt gerade zu früh loszufahren, aber jetzt ist gerade für mich der optimale Zeitpunkt loszufahren. So, das ist schon was anderes. Ich gucke es mir einfach gerne an, weil man auch immer so, manche Sprints behält man sich im Hinterkopf. Das Beispiel als gestern jetzt, wo Ewan gewinnt, die dritte Etappe, so ein Gegenwindsprint, wo man dann extrem sieht, wow, wie lange man doch manchmal warten kann, wenn wirklich Gegenwind ist und wie viel Risiko der nimmt, dann noch durch die Lücken durchzugehen und dann da noch so ein bisschen zickzack zu fahren und die Etappe zu gewinnen. Ist dann schon, wenn man selber in so einer Situation nächstes Mal ist, dass man sich halt denkt, okay, mach jetzt nicht den Fehler, bei 300 Meter loszufahren, sondern warte vielleicht noch. Auch wenn dir dein Instinkt jetzt gerade sagt, nee, du bist frei, fahr los, warte nochmal. Auf der anderen Seite, manchmal ist die Tür zu und dann ärgerst du dich, dass du nicht losgefahren bist. Deswegen, das Verrückte im Sprint ist ja auch, dass jeder Sprint irgendwie anders ist. Es ist jetzt nicht, es gibt nicht so diesen einen Sprint, ja. Aber da muss man auf jeden Fall sagen, ich habe den Sprint geguckt, ich habe vorher gesagt, ich glaube, Bennett gewinnt den Sprint, hatte ich irgendwie so an dem Tag im Gefühl. Dann sehe ich auch Bennett links rausgehen und denke so, ja, okay, safe, Bennett gewinnt. Und der geht und er geht und er geht und auf einmal setzt er sich hin und ich denke so, hä? Und dann auf einmal kommt Christoph und ich dachte so, wow. Also ich habe mich extrem gefreut, weil Alex irgendwie auch seit, okay, der 2018 in Paris nochmal gewonnen, aber ich habe mich für Alex gefreut, einfach weil ich den persönlichen Bezug habe und aber ich finde trotzdem stand das natürlich, der Sprint und das gelbe Trikot stand einfach so ein bisschen im Schatten der Etappe, weil so viele Stürze passiert waren und auch dieser Riesenschutz bei 3 Kilometer. Und ich schaue natürlich mal mit einem Auge auch so, okay, wo ist André, wo war André, wo war André? Und dann, da hat man gar niemanden von Israel gesehen auf der Etappe. Und da habe ich ja später auch erfahren, dass die gestürzt waren, André und Nils, so natürlich möglichst beschissen losgegangen, kann man auch mal direkt so sagen. Und dann kam so die zweite Etappe. Da habe ich ja schon eigentlich damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass so der eine oder andere schon nach Hause fährt, weil es ja schon eine richtig knüppelharte Etappe war. Da war ich wirklich erstaunt, dass dass jeder durch die Etappe gekommen ist. Und ich glaube, das Gruppetto hatte auch noch fast 10 Minuten zum Zeitlimit. Das war, fand ich auf jeden Fall eine positive Überraschung, dass da alle Fahrer so gut durchgekommen sind. Und
ich meine, sind doch schon alle frisch auch, ne? Zweiter Tag.
Ja, das stimmt auch.
Der erste Tag wurde nicht ganz so hart gefahren, wie eigentlich vermutet, durch das Wetter und durch die Sturzgefahr.
Ja.
Dann wieder gutes Wetter am zweiten Tag.
Trotzdem wurde gesagt im Finale, dass der Van Avermaet hat das gesagt, dass es gefahren wurde wie in einem Tagesrennen. Es muss knüppelhart gewesen sein vorne. Und das ist auch wieder verrückt, dass die 25, 30 Mann, wie viel es am Ende noch waren. Man kann einfach jetzt nach der zweiten Etappe schon sagen, einer von den 30 Mann wird die Tour gewinnen. So, der Rest ist halt schon raus, so aus der Gesamtwertung.
Also eine ganz spezielle Tour de France dieses Jahr, eine ganz spezielle.
Ganz verrückt, ja. Und dann, ja, kann man nicht viel zu sagen. Ich war gespannt, dass
alle. Ich meine, Alaphilippe war eigentlich super stark. War abzusehen, dass der wegfährt. Ja. Und Marc Hirschi, das war eigentlich die Überraschung, ne?
Ja. Also ich muss auch echt sagen, dass ich fand Respekt an Alaphilippe, weil ich es natürlich verfolgt hatte, sowohl. Bei Milan San Remo verliert Alaphilippe den Sprint gegen Van Aert. Bei den französischen Meisterschaften war auch eine Dreiergruppe, wo er dann gegen Demar und Cocard verliert. Und dann dachte ich mir so, oh, jetzt ist das dritte Mal hintereinander in so kurzer Zeit, dass du in so einer Dreimann-Gruppe in einem Sprint bist. Und wenn du halt zweimal davor auf den Sack bekommen hast, dann bist du ja vielleicht auch nicht so der Selbstbewusste.
Ja.
Und dann hat er es aber genau in dem Moment gemacht und gewinnt die Etappe, gewinnt Gelb, ist jetzt wieder der Hero. Ich bezweifle zwar, dass er sich in so einen Rausch fährt wie letztes Jahr, aber...
Er sieht doch bei weitem nicht so fit aus wie letztes Jahr.
Ja, denke ich auch. Aber, mal schauen. Ne? Auf jeden Fall eine spannende Etappe und Riesenlob an Marc Hirschi. Also das war echt krass, wahnsinnig guter Fahrer.
Also 5 Meter weiter hat er das Ding abgeschossen,
Ja, auf jeden Fall.
Unfassbar.
Auf jeden Fall. Ich fand, dass er vielleicht das Loch zu Alaphilippe war ein Tick zu groß, glaube ich, halt beim Antritt. Wenn er da einen Meter näher dran ist, dann kann er das Ding auch gewinnen, denke ich. Schon spannend. Aber das ist das, was du gerade gesagt hast. Vom Fernseher ist jeder Experte und vom Fernseher ist super einfach. Ne? Wenn du in der Situation bist, das richtig zu machen, das ist das Schwere. Dritte Etappe haben wir schon gesagt. Juwen gewinnt einen Sprint, Gegenwind Sprint. War relativ langweilig die Etappe. Ich habe es für gestern angeguckt, da ist nicht viel passiert. Und heute, vierte Etappe.
Aber dein Teamkollege Hugo, ja? War nicht schlecht.
Ja, ich muss trotzdem sagen, dass ich natürlich ein bisschen schade für André finde, dass der die Knieverletzung hat und nicht sprinten kann. Trotzdem, eine Top-5-Platzierung hätte ich als Optimalfall eingeschätzt für Hugo, dass er direkt im ersten Sprinter Vierter wird. Auch Respekt an der Seite. Richtig gut. Das ist auch der erste Etappe, wo Israel sich mal gezeigt hat. Nach den ersten zwei Etappen dabei habe ich mir beides mal gedacht. Irgendwie, ich glaube, der war der tagesbeste 58. Da dachte ich so, okay. War schon mal gut, an Tag 3 jetzt mal einen vierten Platz zu machen, um sich so ein bisschen zu zeigen. Es war schon mal gut. Dann noch einen persönlichen Bezug, was ich wirklich schade fand, weil das bei mir auch so ein bisschen die Gefühle vom letzten Jahr auch gekommen, wo ich auch krank aussteigen musste, was mich auch wirklich mental lange beschäftigt hat und mir auch so ein bisschen was sehr, sehr schwer zu verstehen ist als Sportler, wenn du oder so du sehr, sehr unfair empfindest. Da hat mich der Fall von John Degenkolb krass dran erinnert. Die Tour geht nicht mal richtig los und du bist schon wieder raus. Das hat mir echt sehr leid getan für John, dass er da irgendwie erste Tag direkt
zweite Ende draus. Gerade nach diesem
Jahr, ne? Halbes
Jahr Wettkampfpause.
Ey, saubitter, ey. Richtig, richtig schade. Also da möchte ich nicht tauschen und einfach nur gute Besserung wünschen und Kopf hoch. Auch Gilbert direkt raus mit der Kniescheibe gebrochen.
Also was man bedenken muss, man sagt immer so einfach, ja, okay, das Jahr ist verwachst, ne?
Ja.
Aber diese Berufsjahre auf normales Berufsleben, ne, umgerechnet, ist ja... Ein Radsportjahr sind wie 4 Jahre beim normalen Berufsleben.
Richtig.
Oder wegen dir 3 oder 3,5. Also ein Jahr verwachst oder ein Jahr Pech oder sonst irgendwas ist ja wie 4 Jahre vom normalen Bürger, was verloren geht.
Ja.
Also eine riesenlange Phase eigentlich.
Ja, vor allen Dingen, sowas hängt halt auch mental ewig dran. Das vergisst man nicht so schnell. Und ja, auch was du sagst, so in.
Also das ist eigentlich schon ein ganz trauriges oder leidiges Phänomen eines Leistungssportlers. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht in Leipzig mit meinen Nachwuchssportlern, dass die haben gewonnen, also wirklich einen sehr, sehr guten Einstieg gehabt ins Jahr. Da kommt mal eine Durststrecke von 1-2 Wettkämpfen, ne?
Ja.
Und dann ist das ganze Jahr wurde in Frage gestellt.
Ja.
Alles schlecht und Training macht keinen Spaß mehr. Also dieser Moment, wo das Ganze umkippen kann, geht ganz, ganz schnell.
Ja.
Natürlich für dich jetzt oder von den Fahrern der Tour de France, das ist das Jahresereignis überhaupt, ne? Jetzt für Deke, Gilbert.
Mega bitter.
Absolut, ja.
Was ich auch gerade sagen wollte, das ist halt so, in so einem Sportlerjahr, du durchlebst ja Höhen und Tiefen in so schnellen Zeiten hintereinander. Also ein Jahr ist ja wie ein ganzes Leben gefühlt. Also du stirbst bei manchen Rennen, dann wirst du wiedergeboren, weil es auf einmal gut läuft. Und das ist so, das ist total, total krass einfach, dieses, was du an Emotionen da verarbeiten musst. So, also, das meine ich so, wenn du so, also da letztes Jahr und so, ich schätze mal, so geht's Dega auch. Es ist auch ganz schwer zu beschreiben, wenn du so dann Dege ist da alleine abgehangen, fährt durchs Ziel, okay, Zeitlimit hat nicht gereicht. So ging es mir letztes Jahr auch ähnlich. Auf der Etappe schon vorm Ruhetag bin ich war noch einer dabei, aber wir haben es Zeitlimit geschafft, aber wir waren zu zweit abgehangen, die letzten reingetrudelt. Dann kam der Ruhetag, aber mein Kopf hat mir ja schon gesagt, so okay, mich jetzt irgendwie von 39 Grad Fieber innerhalb von einem Tag zu erholen, die Tour weiterzufahren, sehe ich die Chancen nicht gut. Und das fühlt sich immer so an, so wie, das muss doch jetzt gerade ein Albtraum sein, das darf doch nicht wahr sein, dass das jetzt gerade stimmt so. Und dann aber so dieser Punkt, okay, das ist jetzt Realität so, fuck, ich muss das jetzt einfach durchleben, das ist gerade die Realität, da muss ich jetzt durch so, es tut so weh irgendwie und ich muss da trotzdem jetzt das irgendwie weitermachen und es muss weitergehen so. Das ist so ganz schwer, weil in dieser Situation zu sein, fühlt sich einfach alles blöd an und auch alles, was du bis dahin erreicht hast, ist ja völlig egal in dem Moment, weil der genau. Moment so blöd ist, so, ne? Das meinst du auch.
Also deswegen brauchst du ein ganz, ganz wichtiges, gutes Umfeld. Ja. Also eigentlich ja brauchst du, das muss schon im Team anfangen. Ne?
Ja.
Na klar, deine Familie, dein Trainerstab, wegen mir noch Mentaltrainer, das hat er auch in den letzten Jahren deutlich an Wertigkeit gewonnen, dass Athleten mit Mentaltrainern zusammenarbeiten, autogenes Training machen, Meditationstechniken, um sich einfach zu beruhigen, um Ausgleich zu finden. Und ich meine, das ist das eigentlich das Perverse in diesem Profi-Radsport, dass am Ende bist du austauschbar.
Total.
Na, also du kommst in ein neues Team, am Ende baust du gar keine große Beziehung auf zu den sportlichen Leitern, zu der Teamführung und deswegen hast du auch keinen Bezug. Wenn du jetzt so eine negative Erfahrung sammelst, ne, wie ein Tour de France-Ausstieg, da fängt dich auch keiner auf. Da kriegst du einen Klaps auf dem Po oder auf dem Hinterkopf, komm Junge, alles gut, ne? Aber nichts.
Meistens wird dann auch gesagt, okay, jetzt bist du hier raus, dann dein genau. nächstes Rennen ist Bing-Bang-Tour, wo genau. du so denkst, so, hä? Ich bin doch jetzt gar nicht mit dem Kopf beim nächsten Rennen so und dir wird schon wieder gesagt, was du. Es ist pervers gesagt wirklich moderner Menschenhandel und das fehlt total. So diese mentale, dass sich mental jemand auffängt und für dich da ist wirklich, es ist wie du sagst, dass du halt denkst, auch wenn du jetzt ein paar Jahre dabei bist, merkst du es ja viel krasser, mit wie vielen sportlichen Leitern vom BMC habe ich jetzt noch Kontakt? Mit genau. niemanden. Auch mit meinen Teamkollegen, die jetzt noch fahren, da sagt man sich Hallo, dann ist immer dasselbe, so. Ja, hey, und geht's dir gut? Ja, was ist dein nächstes Rennen? Da, ich fahr da und da, okay. Ey, viel Glück heute, ciao. So, das war's. Also,
ja.
Das ist.
Also, es ist eigentlich nur so eine Zweckfreundschaft ja, auf Zeit.
Voll.
Na? Also, schon ein bisschen fake alles irgendwo, ne? Ja, das ist total, eigentlich traurig.
Total, es ist sehr traurig. Das finde ich extrem traurig an der ganzen Geschichte, weil es ist ganz, ganz selten, dass du jetzt in so einem Fall wie hier in Köln mit Juri, André, Nils, dass man sich so gut versteht und zusammen trainiert. Und. In dem Fall ist es wirklich so, dass ich bei denen die Daumen echt drücke und mich für die total freue, weil da auch wirklich eine Freundschaft entstanden ist und man macht halt auch privat was zusammen. Und das ist halt wirklich dann, aber das, was ich meine, so du, solche Connections in 12 Jahren Profiradsport nimmst du vielleicht im besten Falle 5 hast du dann nach 12 Jahren, was halt sehr, sehr wenig ist. Weil du wahrscheinlich in den 12 Jahren aber 500 Menschen triffst, so mit denen du viel zu tun hast. Und
absolut, ja.
Und das ist schon krass, wenn man mal das so sieht, ja. Dann noch zur Tour 2 Sachen, die ich mir da noch aufgeschrieben hatte. Das erste, relativ schnell, glaube ich, abgehakt, ist, dass ich gestern mal Eurosport seit langem mal wieder geguckt habe. Und ich muss ein Lob an Eurosport aussprechen. Mit Jens Vogt und Rolf Aldag habt ihr euch und Bernie Eiselauch habt ihr echt extrem gute Kommentatoren da reingeholt. Bin ich echt einfach mal froh, da was Neues und Frisches zu hören. Das freut mich sehr. Die letzten Jahre war es so, dass ich dann sogar ARD lieber geguckt habe, weil man da einfach mal andere Kommentatorenstimmen hatte oder auf Englisch irgendwo im Livestream. Aber das hat Eurosport jetzt ganz gut gemacht, weil ich glaube, die kriegen immer viel Kritik. Da kann man auch mal was Gutes sagen. Und Die machen das echt gut und
ja, vor allen Dingen sind wirklich Insider-Einblicke dabei.
Ja,
ne?
Jetzt also, wieder zum Glück, ja.
Ich meine, bei Carsten, der macht das jetzt schon wie viele Jahrzehnte, diesen Radsport-Kommentator?
Ja ewig. Na? Muss man da auch total Respekt vor haben, keine Frage. Aber mir das Problem für mich war immer so, als aktiver Profi weißt du ja leider viele Dinge besser als die Kommentatoren, halt, weil du auch die Inside-Views hast und dann denkst du dir ganz oft, hey, das stimmt doch gar nicht, was du dir gerade erzählst. Ja, oder jedes Mal so, das ist der und der Fahrer und du denkst dir so, Nee, ist er nicht. Das ist er nicht. So. Aber das Problem ist so, wenn ich mir jetzt denke, ich bin 10 Jahre, würde ich jetzt keinen, oder in 10 Jahren werde ich auch ganz viele von denen nicht mehr kennen. Ich kenne die ja nur, weil ich jeden Tag mit denen fahre, so, weißt du?
Wenn du erkennst ja schon vom Bein her, genau, oder vom Rücken her, genau, erkennst du die
Genau. Das können die ja gar nicht, weil die nicht mit denen zusammen trainieren oder so, und oder vom Style auf dem Rad, wie die sitzen und so. Und ja, du merkst halt so, zum Beispiel einfach, gestern war ein Zwischensprint, da fällt Max Walscheid super das Ding an und es wird nicht ein einziges Mal der Name Max Walscheid genannt, so, wo ich mir denke, so, ey Leute.
Mit dem Sprint, glaube ich, oder? Von Isodo? Ja, war er auch von.
Ja, ja, und er macht einen super Job und es wird einfach so gar nicht irgendwo mal erwähnt. Oder selber bei Jonas Koch, ein super Fahrer, habe ich auch noch nicht bis jetzt einmal gehört, dass der mitfährt, so ungefähr. Aber so, obwohl das meine Freunde sind, sage ich mal, in der Übertragung kommt halt 400 Mal der Name André Greipel und Nils Politz vor, wo ich mir so denke, so, ja, Carsten, wir wissen, dass du den Bezug zu den beiden hast, weil die aus Köln genau kommen, so, aber du musst jetzt halt auch mal die anderen Fahrer so ein bisschen nennen, so, das muss man halt auch mal sagen, ne? Aber trotzdem, die machen es sehr gut, so. Und, ja, und das Zweite, da wollte ich persönlich deine Meinung auch zu wissen, weil, ich wollte es ansprechen, weil mir das dieses Jahr einfach aufgefallen ist, ich fand es einfach extrem, und dass dieses Jahr gefühlt extrem viele Fahrer schon verletzt in die Tour gegangen sind. Also in meinem eigenen Team ist es der Fall mit Daniel Martin, geht mit einem gebrochenen Kreuzbein ins Rennen. Dann habe ich Buchmann bei Bora gelesen.
Buchmann, Schachmann.
Ja, Buchmann verstehe ich noch, das ist der Tourkapitän. Schachmann gebrochenes Schlüsselbein und Mühlberger gebrochenes Handgelenk. Und ich sage, also ich bin kein Arzt, so, die werden schon vollkommen wissen, was die machen. Die wissen, was die machen, und das wird auch alles völlig okay sein. Nur mir ist es dieses Jahr einfach aufgefallen, dass es halt krass, dass ich es einfach krass finde, dass eigentlich schon 3 Fahrer mit gebrochenen Knochen so in die Tour gehen. Und da wollte ich jetzt an der Stelle einfach auch so ein bisschen wie ein Statement sagen an die Jugend, so, dass diese Fahrer, die das machen, die haben eine optimale medizinische Betreuung. Da wird auch wirklich doppelt und dreifach gecheckt. Also das wird schon völlig okay sein, dass die jetzt da fahren. Aber es darf halt keine falsche Signalwirkung nach außen sein, dass wenn man eine Verletzung hat, dass man einfach weitermacht. Man sollte das definitiv auskurieren. Und in dem Falle, glaube ich, auch bei Max und bei Gregor und auch bei Dan, wäre die Verletzung schlimmer, dass ein Arzt sagen würde, damit kann man nicht fahren, dann würden die auch nicht dabei sein. So, aber ich finde, in dieser ganzen Diskussion darum, können wir fahren, können die nicht fahren, muss man das auch einfach mal gesagt haben, dass die fahren, und das wird doppelt und dreifach abgecheckt sein, deswegen werden die auch fahren können. Ja. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so hinterher ist, wenn ihr euch demnächst mal, ich hoffe natürlich nicht, ich klopfe auf Holz, aber so, wenn ihr euch ein Schlüsselbein brecht, so kuriert das ordentlich aus. Denkt nicht direkt so, nö, ich fahre jetzt morgen, fahre ich aber das Rennen trotzdem noch so. Also
Rick, danke, dass du das ansprichst. Also man kann es eigentlich noch viel eher ansetzen bezüglich Erkältung. Na, also das ist schon bei einer Erkältung, bitte, liebe Nachwuchssportler, macht eine Trainingspause, kuriert das ordentlich aus. Und wenn der Höhepunkt der Erkältung überwunden ist, fangt wieder entspannt an mit ein bisschen Grundlagen-Ausdauertraining und nicht keine Intensitäten umsetzen. Fahrt bitte keine Wettkämpfe, wenn ihr krank seid. Weil wirklich die Gefahr ist wirklich sehr hoch, dass ihr euch dann irgendwelche Folgeschäden, langwierige Schäden reinholt, die eventuell dann sowieso den Sport zum Aufgeben zwingen oder sonst irgendwas. Also von daher hat Rick vollkommen recht. Aber selbst bei einer kleinen Erkältung ist das schon relevant.
Ja, genau.
Und die Profis, wie gesagt, das ist jetzt eine ganz, ganz spezielle Saison. Alles sehr komprimiert. Die Tour de France steht über allem. Alle haben ein bisschen Angst, ob es überhaupt weitergeht.
Ja.
Na, und von daher denke ich, ist es ja kein Beispiel, was jetzt gerade vorgelebt wird. Und es ist natürlich nachvollziehbar in der jetzigen Situation, dass die Athleten trotzdem durchziehen.
Genau.
Sich auf ihr Jahresziel vorbereitet haben und sagen, okay, ist nicht perfekt, aber ich gehe es trotzdem an.
Richtig, genau. Da ist einfach eine ganz andere Extremsituation, das muss man einfach so sagen. Gut, dann kommen wir zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, die Europameisterschaft. Da finde ich es mich sehr gut, dass du hier sitzt und ich dann mit dir drüber reden kann, weil du ja auch den mit den besten Einblick hast. Und einfach mal von außen gesehen, ich glaube, das Nennenswerteste ist sicherlich der Europameistertitel in Mixed Relay, in der Mixed Relay Staffel an den BDR. Da Glückwunsch an die Goldmedaille.
Jawohl.
Und an die 6 Sportler, an die 3 Frauen und an die 3 Männer. Ich muss ja immer noch sagen, dass ich die Disziplin immer noch nicht so ganz verstanden habe, sag ich mal. Also ich, oder nicht verstanden, ich habe es natürlich verstanden, aber ich finde die Disziplin immer noch so, aus deutscher Brille finde ich natürlich super, weil die Deutschen immer eine Medaille holen, aber so komplett repräsentativ für alle Nationen finde ich es schwierig, weil halt ganz wenig Länder 3 gute Frauen und 3 gute Männer haben. Ne? Das ist beteiligt natürlich, oder man hat schon als eine Radsportnation in dem Sinne riesen Vorteil, was ich halt immer sympathisch fand bei einem Mannschaftszeitfahren oder so. Da kann halt auch ein André Amador aus Kuba, glaube ich, kommt der, kann halt auch Weltmeister werden. Der kann halt an der Disziplin nicht mal teilnehmen, so, weißt du, weil es gibt keine 6 Radsportler, die aus Kuba kommen. So. Aber gut, man kann sich jedem recht machen.
Ich meine, das ist perspektivisch gesprochen, ist es eigentlich ja der Trend, was das IOC, also das Olympische Komitee, ja, vorlebt oder umsetzt, dass das IOC möchte kurze Wettkämpfe, schnelle Wettkämpfe und vor allen Dingen eigentlich am liebsten einen Wettkampf, viele Sportler. Ja, also Teamwettkämpfe, Männlein, Weiblein. Und von daher vermuten wir gerade alle, dass diese Disziplin, dieses Team-Mixed-Relay oder Mixed-Team-Relay besser gesagt, in Paris 2024, ja, olympisch wird.
Ja.
Und deswegen hat ja auch die UCI letztes Jahr in Yorkshire bei der Weltmeisterschaft schon für den Sieg 60.000 Euro Wahnsinn, ne? Preisgeld ausgezahlt.
Ja.
Und Platz 2 30.000 Euro.
Ja.
Also es war das mit Abstand das höchste Preisgeld von der ganzen Weltmeisterschaft.
Ja.
Und da siehst du einfach, dass große Bestrebungen dahinter stehen, um diese Disziplin zu pushen.
Ja.
Und man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass man darf auch mit U23-Sportlern,
ja,
die Mannschaft besetzen. Und im ersten Konstrukt, also im ersten, sage ich mal, Ideenentwurf 2018, da war eigentlich die Sprache, dass du mit allen dreien durchs Ziel fahren musst. Also die Zeit, ja, wird beim dritten Sportler oder Sportlerin genommen. Ja. Und haben sie dann natürlich dann auch gemerkt, okay, ne, dieses Ungleichgewicht eventuell mit radsportschwachen Nationen, ja, lassen wir nur 2 Sportlerinnen oder Sportler ins Ziel kommen. Und siehst du es auch dieses Jahr, wenn jetzt die Weltmeisterschaft in Egel stattgefunden hätten Ende September, dann wäre es ja so gewesen, dass Einzelzeitfahren am letzten Tag der Tour de France gewesen wäre, glaube ich, am 20. Ja, September. Ja. Und dann an dem Mittwoch dieses Mixed-Team-Relais. Also, und alle Profis haben sich eigentlich echauffiert und gesagt, nein, das geht nicht.
Ja.
Na, wir wollen Einzelzeitfahren bestreiten. Ne? Und die UCI war ganz standhaft gesagt, nein, wir behalten diesen Zeitplan so, dass das Mixed-Team-Relais auf jeden Fall am Mittwoch stattfindet und die Tour de France-Fahrer, ja, höchstwahrscheinlich kein Einzelzeitfahren fahren können.
Ja.
Also du siehst eigentlich, dass diese Vermutung, dass es olympisch wird, klingt wahrscheinlich sehr realistisch.
Ja, ja. Ja, ja, nee, definitiv.
Und man muss dazu sagen, aus Verbandssicht oder als Trainersicht ist sowas, so eine Mannschaftsmedaille, hat es für mich oder für den Verband schon damals hier mit Nordrhein-Westfalen einen viel, viel höheren Wert.
Ja.
Weil das ist ja eigentlich der Spiegel deiner Qualität, die, ja, du an den Tag legst. Na, weil du, schon mal ein Sportler, was du eben sagtest, der kann Weltmeister werden, aber bilde mal mehrere Athleten aus. Also dieses ist, am Ende ist es ja schon ein Qualitätsmerkmal deines Systems.
Ja.
Na, wie gut sind deine Strukturen im Nachwuchsbereich, mit Leistungszentren, mit Trainern im Nachwuchssport, sonst irgendwas. Wie viele Athleten kannst du am Ende langfristig ausbilden und vor allen Dingen diesen Profisport integrieren? Von daher aus Verbandssicht oder eines Staates hat das eine ganz, ganz hohe Wertigkeit. Ja. Also nee, eine Medaille in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn zum Beispiel.
Das verstehe ich vollkommen. Also ich meine auch so, du musst halt immer gucken, aus welcher Sichtweise du es nimmst. Also aus einer Verbandssichtweise kann ich das total verstehen. In meinem Fall als Sportler, der ich werde ja jetzt niemals im Einzelzeitfahren bei einer WM oder EM am Start stehen, denke ich mir so, okay, einfach nur so diese Verhältnismäßigkeit meine ich so, dass halt im Straßenrennen eine Medaille zu holen, das wäre jetzt die Disziplin, wo ich am Start stehen würde, ist halt super, super schwierig. Und wenn ich mir dann dieses Mixed Relay angucke, wo so 6 Teams momentan mitfahren, dann denke ich mir so, ey, da hat einfach jeder Zweite eine Medaille. So. Er kriegt eure Medaillen geschenkt. Was ist denn das? So, weißt du? So, das meine ich so, weißt du? So. Aber das ist halt natürlich aus Sportlersicht nur, weil man natürlich auch neidisch ist, weil man sich denkt so, ey, es gibt's jetzt nicht. Jetzt kriegt der schon wieder eine Bronzemedaille und der hat schon wieder eine Silbermedaille. Die würde ich mir auch gerne an die Wand hängen. So. Also ist so aus meiner Sicht, sage ich mal, dann oft so gesprochen. Aber ich verstehe natürlich aus Verbandssicht natürlich, du hast 3 Frauen, du hast 3 Männer und das spiegelt dein ganzes System wieder, macht total Sinn. Trotzdem ist es wahrscheinlich, wenn du jetzt den Einzelsportler fragst, viel geiler, Weltmeister alleine zu werden,
als nicht.
Mit fünf.
Ich sag das nicht, weil wenn du wirklich dabei bist, ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre vor Ort.
Das glaube ich, aber trotzdem also, wird sich, am Ende sagt halt jeder, ja, Deutschland ist Weltmeister. Und wenn Stefan Küng Weltmeister wird, sagt halt jeder, Stefan Küng ist Weltmeister. Den Unterschied gibt es halt schon.
Absolut noch, richtig. Aber man merkt schon, dass allein durch diese Disziplin jetzt, so eine Mannschaftsdisziplin, ist diese Stimmung in dem Team, also wir sind ja jetzt letzte Woche bei der EM ungefähr 70 Personen gewesen, in der Summe.
Ja.
Also Sportler plus Betreuer, dass allein dadurch eine ganz andere Stimmung erzeugt wird. Das ist total positiv. Am Ende sind wir eine Teamsportart, Radsport.
Ja. Ja, klar.
Aber es gewinnt immer nur einer.
Ja, natürlich.
Und jetzt hast du wirklich mal eine Chance, im Straßenradsport eine Mannschaftsmedaille einzufahren, die für das Teamgefühl ganz, ganz wichtig ist.
Ja, nee, das wird auch, ich glaube, die Disziplin wird auch auf jeden Fall, wenn die jetzt so krass gepusht wird in den nächsten Jahren, auch noch richtig heiß umkämpft werden. Und da werden auch ganz viele andere Nationen, also momentan war es ja gefühlt immer so Holland gegen Deutschland.
Richtig.
Und jetzt wird sicherlich andere starke Nationen wie Australien, Italien, Großbritannien, wenn die da auch ihre besten Leute an den Start stellen, dann wird das richtig heiß umkämpft. Dann wird das, glaube ich, auch echt cool zum Zuschauen. Ich glaube, da kann man sich drauf freuen. Und es ist ja auch immer spannend, so noch dabei zu sein, wenn so eine Disziplin geboren wird. Und wie du sagst, wenn die dann in 4 Jahren auf einmal olympisch ist, wird man sich gar nicht mehr an diese Anfänge jetzt erinnern können, weil dann wird das richtig krass groß sein.
Ich meine, das ist der Punkt, Rick. Wenn es wirklich in 4 Jahren olympisch ist, ne, dann zählt wirklich jedes Jahr, du hast ja im Jahr 2 Möglichkeiten, EM und WM, Erfahrung zu sammeln. Ne, und du siehst jetzt letzte Woche bei der EM in Blue A, wie viele Teams da wirklich verwachst haben und Fehler gemacht haben.
Ja.
Ne, sich zerpflückt haben, sonst gestürzt sind, sonst irgendwas. Und wir haben das eigentlich doch durch diese Bahnorientierung. Na, hast du gesehen, dass die Athleten das schon sehr, sehr gut können? Trotzdem haben wir kleine Fehler gemacht, die natürlich mit jedem Jahr, ich muss jetzt einen Bericht dazu schreiben, was war gut, was war schlecht, um einfach mehr Erkenntnisse zu gewinnen, um es einfach besser zu machen. Und wenn jetzt Olympia, wenn es wirklich kommt, na, es war ja ähnlich, hat Deutschland eigentlich den Trend verpasst oder diese Einführung des olympischen BMX-Rennens verpasst, 2012 in London. Da waren wir komplett überfordert sozusagen. Und jetzt haben wir wirklich mal rechtzeitig reagiert, erkennen die Tendenzen und versuchen das Beste draus zu machen.
Ja, und Deutschland hat natürlich auch immer gute Zeitfahrer, ist einfach so. Und wenn ich ein guter Zeitfahrer wäre, und ich würde mir auch sagen, ey, ich bewerbe mich safe fürs Mixed Relay, weil da sind ja auch noch 5 andere gute mit mir am Start. Da habe ich auf jeden Fall relativ sicher eine Medaille, die ich mit nach Hause nehmen kann von der Meisterschaft. Ist ja eine coole Sache.
Aber die Athleten sind schon auch sehr porös vorher, ne? Also es ist schon ein gewisser Druck.
Du, das musst du mir nicht sagen, wenn du Mannschaftszeitfahren in der Tour oder so fährst, dann denkst du dir auch, ich will nicht der sein, der es versaut. So.
Ja, genau. Richtig.
Ja. Ja gut, dann ging es ja weiter. Ich glaube, in den die Hanna Ludwig hat noch
Gold geholt.
Mit der Franzi Koch.
Ja. Silber, also Hanna Ludwig Gold, Franzi Koch Silber im Einzelzeitfahren U23 Frauen.
Genau. Und dann gab es ja noch die Bronzemedaille von Pascal Ackermann im Straßenrennen der Männer, wo es danach ja einige Diskussionen gab, sage ich mal. Und da wollte ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, weil ich habe das auf jeden Fall mit einem großen Lächeln verfolgt. Und weil ich auch alle Beteiligten kannte. Also erstmal zur Erklärung. Ich habe das Rennen auch geschaut, nur die letzten 30 Kilometer. Und habe mir auch schon die ganze Zeit gedacht, so, hä, ist da überhaupt noch ein Deutscher dabei? Und habe mal geguckt und hab so, ja, okay, Ackes ist noch dabei. Und dann wurde ja aus allen Rohren attackiert. Und ich dachte mir so, oh, ich glaube, das wird ein ganz bitteres Ende nehmen für den BDR. Und dann war es ja aber so, dass sich das wieder beruhigt hat dann so in der letzten Runde eigentlich. Und dann Italien geschlossen auf Sprint gefahren ist. Und dann auch in einer absoluten Weltklasse-Manier, wie Acke sich dann positioniert hat da und im Finale gefahren ist und dann Dritter wird und wo ich schon gesagt habe, wow, Respekt, ohne Helfer und so Dritter zu werden, einfach eine super starke Einzelleistung von ihm. Ich weiß sogar, dass er enttäuscht war, weil es ja natürlich nur ein paar Zentimeter waren, die zu Gold gefehlt haben. Auch immer bitter.
Und letztes Jahr auch schon Bronze?
Auch letztes Jahr auch schon Bronze. Aber ja, also einfach nur so von mir aus Sportler-Sicht habe ich gedacht, boah, krass, wirklich riesen Respekt da an Akis. Und dann war das Thema eigentlich auch für mich abgeschlossen, muss ich sagen. Und dann einen Tag später war ich zufällig bei Ken, bei meinem Agenten, der auch schon mal hier zu Gast war im Podcast. Und wir haben darüber geredet, dass da gerade so ein bisschen die Hütte brennt, weil wohl, also ein Shitstorm ist übertrieben, weil so viele Leute haben es ja, glaube ich, dann doch nicht mitbekommen im Endeffekt. Aber im internen Kreis gab es auf jeden Fall Diskussion, weil ja dann von Andreas Stauf hat dann einen Tweet gemacht, der auch schon hier zu Gast für Folge 1 direkt einen Tweet gemacht hat und eigentlich genau das kritisiert hat, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen und ich will mich auch auf keine Seite schlagen. So, Stauvi hat nach dem Rennen getwittert, third place for Ackermann, but what a poor performance of the German squad. Not present in the second half of the race and no support for Ackermann in a sprint finish like Plouet. Muss ich so sagen, im ersten Moment habe ich genau das gleiche gedacht. Dann habe ich aber erst mitbekommen, dass da ein Sturz passiert ist, wo halt leider Schilly, Rudi und Schwarzi alle drei rausgekickelt wurden.
Also alle drei Edelhelfer von Pascal, die frisch waren, die am Vortag nicht Plouet, genau. Also dieses Bretagne Classics gefahren sind.
Ja, genau. Ha? Und dann gab es da definitiv Diskussion, weil da habe ich auch bei Rudi in der Story gesehen, dass Rudi dann geschrieben hat.
Also Rüdiger Selig,
einfach mal die Klappe halten, wenn man keine Ahnung hat, oder sich das ganze Rennen anschauen. Und da wollte ich halt auch nur sagen, so, ich will ja jetzt gar nicht, das will ich gar nicht wieder hochkochen. Aber das meinte ich so mit einem Lachen, habe ich das verfolgt, weil ich natürlich beide Seiten total verstehen kann. Wenn ich das Rennen gefahren wäre und dann lese ich danach so einen Tweet, würde ich mich als Fahrer auch total angegriffen fühlen und wäre auch angepisst. Vor allen Dingen, wenn man halt durch einen Sturz raus ist, wo man ja wirklich dann nicht viel für kann. Aber auch als ich da mit Stauffi gesprochen habe, hat er ja auch noch, ich glaube, der hat dann auch zwei, drei andere Tweets danach folgen lassen, wo er auch ganz klar klar gemacht hat, dass er hofft, dass es den gestürzten Fahrern gut geht und dass auch gar keine Kritik an den gestürzten Fahrern ist, sondern eigentlich meinte er einfach nur, dass man ja auch
die Nominierung hätte,
dass er die Nominierungskriterien nicht ganz versteht beim BDR und wie die Nominierung zustande gekommen ist, dass die 8 Fahrer, die im Endeffekt da gefahren sind, dass die gefahren sind und keine anderen. Und ja.
Also ich möchte schon mal reingrätschen, Rick.
Ja, sag du was dazu. Du bist dabei, genau.
Involviert beim BDR bezüglich auch Fahrerauswahl. Also es läuft ganz klar so ab, dass ich ja die Streckenanalyse mache. Das heißt, ich schaue mir die Strecke an mit irgendwelchen Support-Tools. Das heißt, ich erstelle Höhenprofile, schaue mir die Kurven an, schaue mir die Windanfälligkeit des Kurses an, die Straßenbreite, die Straßenqualität, all die ganzen Dinge. Und am Ende gebe ich eine Empfehlung, wie das Rennen, auf welchen Sportlertyp das Rennen passen könnte. Sprintankunft, Klassikerfahrer, Bergfahrer, ne? Also diese Typen. Und zuletzt in dem Fall, EM, habe ich ganz klar gesagt, das sind ungefähr 180 Kilometer, jetzt mal so grob 180 Kilometer, 2300 Höhenmeter, ein Anstieg von 1,5 Kilometern, von Kilometer 4 bis 2,5 vor Ziel, oben ein kleines Flachstück, Abfahrt, eine kleine Senke und nochmal ein kleiner Uphill-Sprint von 200 Metern. Perfekt für Ackermann. So, das war meine Empfehlung, also besser gesagt erstmal allgemein, perfekt für den Sprinter. Von den relativ guten bergfesten Sprinter ist diese M sehr gut machbar. Das war die Empfehlung im Juli, Anfang Juli, glaube ich. Und dann ist es so gewesen, dass der BDR dieses Jahr alle PKT-Mannschaften und Virtu-Mannschaften angeschrieben hat und gefragt hat, welche deutschen Fahrer stehen überhaupt in diesem Zeitraum, Ende August, eine Woche vor der Tour de France, Bretagne Classics, all die ganzen Dinge, die eine Rolle spielen, überhaupt zur Verfügung. Und es war eine extrem niedrige Rückmeldung, eine ganz, ganz niedrige Rückmeldung, dass überhaupt Teams bereit waren, Fahrer abzustellen.
Ja.
Und es war eigentlich schon ein Segen, weil eigentlich hat der erst Bora gesagt, wir schicken keine Sportler zur EM, keinen einzigen. Und dann relativ spät, also erst Anfang August, ungefähr 10 Tage vor dem Nominierungsschluss oder vor dem Meldeschluss, kam die Rückmeldung, EM geht klar, wir können Ackermann schicken und 3 Helfer von ihm, was natürlich dann für uns eine extreme Erleichterung gewesen ist. Wir hätten sowieso einen Sprinter gesucht. Und mit Pascal, letztes Jahr Giro.
Da gibt es ja gar keine unfassbar, Diskussion. Also ne? Ich glaube, wenn du den aktuell Sprinter auf so einem Parcours, ist Pascal auf jeden Fall genau. Aus Deutschland die Nummer 1. Das kann man ja einfach so sagen, wie es ist. Jawohl. Gar keine Diskussion.
So, das heißt, wir hatten 4 Mann, 4 von 8 standen fest. Pascal plus die 3 Edelhelfer von ihm, die auch alle frisch sind. Die mussten am Vortag nicht diese Bretagne Classics fahren. Und dann war die Frage aus BDR-Sicht, okay, welche, wie könnte das Rennen noch weiter ablaufen? Also wenn dann solche Fahrer fahren wie Trentin, Craig van Avermaet, Mathieu van der Poel, die wollen natürlich nicht mit Pascal auf die Zielgerade kommen.
Richtig.
Also eigentlich noch einen kleinen Gegenpart installieren. Na, da haben wir Fahrer gefragt, wie Nils zum Beispiel. Na? Und der hat ganz klar gesagt, nee, ich bin im Touraufgebot und Israel hat ganz klar gesagt, wir fahren eine Woche selbst deutsche Meisterschaften nicht, wir fahren keine in der Vorwoche keine Meister oder keine Wettkämpfe mehr allgemein. Ja. Und dann ging es weiter. Fahrer gesucht, okay, brauchen wir noch einen Tempofahrer, da war Marco Mattes im Gespräch, der ja auch in dem Team ist von ja. Ken Sommer und von Andy Stauf. Da brauchen wir noch vielleicht noch einen Klassikerfahrer, Jonas Rutsch, auch in dem Team von Ken Sommer und Andy Stauf. Da waren die beide im Aufgebot. Und da hat man noch den Justin Wolf, der alle 3 Wettkämpfe bestritten hat, ein sehr gutes Einzelzeitfahren am Montag absolviert hat und dann eigentlich die Aufgabe hatte, die erste Rennhälfte kontrollieren, Tempo hochhalten, Gruppen auf Abstand halten, all die hat er super gemacht, perfekt und ist genau, wo der Sturz passiert ist, 60 vor Ziel, hat er seine Arbeit getan, ist rausgegangen, hält dann oben bei mir an der Verpflegung an und sagt, ey, geil, sag ich, nee, du musst mal los, weil gerade riesen Sturz gewesen, ne? Du musst am Ende Leute zurückfahren ins Feld. Und wir hatten also in dieser Runde 60 oder ja, 68 vor Ziel schon mal mindestens 4 Fahrer verloren. Also Justin, der eh schon die ganze Zeit gearbeitet hat und die 3 Edelhelfer von Pascal. Also wir hatten am Ende nur noch Nico Denzen drin, Yannick Steimler und den jungen Juri Hollmann. Ne? Juri ja. ist eigentlich noch U23-Fahrer, ne, hat man eigentlich keine großen Erwartungen. Ja. Der war aber extrem motiviert. Und Yannick und Nico Denz sind am Vortag Bretagne Classics gefahren. 250 Kilometer, ich glaube 3.500 Höhenmeter, extrem schweres Rennen. Ja. Von daher waren wir dann eh schon geschwächt. Und in der Vorauswahl standen eigentlich noch Fahrer wie Phil Bauhaus zum Gespräch, Marcel Meissen, der eine Woche am Ende deutscher Meister geworden ist, ohne Frage, sehr gut, und Alexander Krieger. Ansonsten wären sowieso eigentlich Marco Mattes gefahren und Jonas Rutsch.
Ja.
Deswegen hat sich auch Andi Stauf drüber aufgeregt, warum diese beiden nicht gefahren sind. Aber Kofidis hat eine Woche vor der EM, oder sagen wir eine halbe Woche vor der EM, komplett zurückgezogen. Also kein Cofidis-Sportler durfte die EM bestreiten. Egal ob Franzose oder Viviani für Italien. War eigentlich auch im Aufgebot. Ja, wollte seinen Titel eigentlich verteidigen vom letzten Jahr. Der ihn komplett zurückgezogen und Jonas Rutsch ist krank geworden am Wochenende. Also war eigentlich Andi etwas fehlinformiert über seine Sport und hat sich danach auch etwas echauffiert, warum diese beiden nicht gefahren sind.
Okay.
Also ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten, sage ich mal.
Naja. Oh, ich kann schon beide Seiten verstehen, muss ich schon sagen. Also,
aber pass auf, Greg, ganz kurz, in diesem Jahr, wir hatten überhaupt keine große Fahrerauswahl.
Nee, ich weiß, deswegen meine ich ja, also wenn du es mir jetzt so erklärst, ist es total nachvollziehbar, was du sagst. Was ich jetzt eher so meinte, war, dass ich glaube, so wie ich es bei mir auch war. Also zum Beispiel, ich habe ja auch die E-Mail bekommen zur Nominierung und ich bin auch jemand, der immer gerne für den BDR fährt. Bei mir war es aber auch so, dass ich entweder die Tour gefahren wäre, weil ich da auf der Longlist war, oder wenn nicht, bin ich Bretagne-Klassik gefahren. Also ich bin ja Bretagne-Klassik gefahren und dann habe ich mir die Daten angeguckt und ich habe halt ganz klar gesagt, okay, wenn ich eine EM fahre, will ich halt topfit am Start stehen und mein Bestes geben. Und wenn ich einen Tag vorher 250 Kilometer World Tour-Klassiker fahre, ist es halt nicht der Fall. Und ich fahre halt nicht hin, um dann auszusteigen nach der Hälfte oder kaputt zu sein, so, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn, dann will ich halt auch dann im Finale anfahren oder dabei sein. So. Das war auch dann der Grund, warum ich gesagt habe, so, ich glaube, da macht es mehr Sinn, jemand anders mitzunehmen, der dann halt frisch da am Start steht, als jemand, der halt genau. einen Tag vorher gefahren ist. Das war jetzt bei mir persönlich der Fall. Dann kann ich, glaube ich, schon verstehen, das ist aber immer das Gefährliche bei Social Media, wenn du nur das Rennen anschaust, so wie ich auch, die letzten 30, 40, dass du dann erstmal denkst, hä? Also, was haben die denn gemacht? So. Und dann feuerst du vielleicht auch erstmal so einen Tweet raus. Natürlich immer dann schwierig, wenn dann sich im Nachhinein Dinge aufklären und du dann sagst, okay, war ich vielleicht ein bisschen voreilig so. Aber ich, was Andi ja auch, glaube ich, angesprochen hatte, war einfach, dass ja als Beispiel so eine geringe Rückmeldung an den BDR ja ein Zeichen ist, was man aber in diesem Jahr, glaube ich, komplett vernachlässigen muss, weil dieses Jahr war der Termin einfach extrem blöd für der Tour, dann kommt Corona hinzu. Also ich glaube im Endeffekt, das meinte ich ja, habe ich von Anfang an gesagt, dass ich das mit dem Schmunzeln verfolgt habe, weil im Endeffekt großes, oder ich glaube, die meisten werden es jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast hören, weil es, glaube ich, wirklich nur ein kleinerer Kreis diese Diskussion mitbekommen hat. Das meine ich auch mit Shitstorm. Ich glaube, Andi folgen auf Twitter 2000 Leute oder so. Also es wird jetzt keine große Masse erreicht
haben. Wobei, es hat schon Wellen geschlagen im BDR, das ist schon richtig.
Ja, aber wie auch immer, also ich glaube, im Endeffekt war einfach eine große Diskussion um viele Dinge, die eigentlich klar hätten sein können im Vornherein. Und glaube ich auch, wenn ich das von außen so zusammenfassen kann, also ich habe ja auch gar kein Recht, mich da einzumischen oder irgendwas zu sagen. So, ich wollte das jetzt einfach nur mal als Thema aufgreifen, auch weil du da sitzt und ich fand es ganz schön, dass du das mal erklären kannst für den Zuhörer auch, wie so eine Nominierung zustande kommt. Kann man sagen, Pascal Ackermann ja immer noch wahnsinnig gutes Rennen gefahren, wird Dritter, holt eine Bronzemedaille, super. Und hätte, wenn und aber, weiß man immer nicht im Nachhinein. Und deswegen alles gut. Ich glaube, mittlerweile ist alles geklärt und alle können sich in den Augen schauen, alles gut.
Ja. Top. Also für den Rennverlauf hat es Pascal wirklich sehr gut gemacht.
Er hat ja schon einiges gewonnen und ich habe ihm oft nicht geschrieben, wo ich mir schon gedacht habe, Respekt, aber in dem Fall, da war ich wirklich so beeindruckt, dass ich gedacht habe, boah, ich schreibe dem jetzt sogar mal, weil sich so alleine zu behaupten gegen die anderen Nationalmannschaften, da waren echt super Fahrer. Ich meine, Van der Poel hat da alles auseinandergefahren, immer an den Bergen und dann trotzdem so mitzufahren. Also
wirklich, wirklich die ganzen 13 Runden ist ja immer Top 20, Top 30 gefahren, die ganze Zeit. Also wirklich.
Top-Fahrer. Ist einfach ein super Fahrer, muss man einfach so sagen. Muss man einfach neidlos sportlich anerkennen, dass es ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Ja, dann gibt es nur noch zwei, drei kleine Dinge, die noch in der Radsportwelt passiert sind. Zum Thema Transfer-News gibt es zu sagen, dass, ich glaube, die größte News diese Woche war, Michael Matthews wird Sunweb vorzeitig verlassen und geht zurück zu Mitchelton. Was ja irgendwie auch bei Sunweb öfter mal vorkommt, dass Fahrer früher aus dem Vertrag rausgehen. Wird wahrscheinlich auch mit der Nichtberücksichtigung der Tour zu tun gehabt haben.
Absolut,
Aber auch da, ich wollte es nur mal gesagt haben, da mische ich mich auch nicht ein so. Da kann man nur verlieren, wenn man da jetzt einen blöden Kommentar zu gibt. Und dann das Zweite, was noch so ein bisschen Wellen geschlagen hat, hast du das mitbekommen, war dieses Video um Remco Evenepoel. Kann man auch mal besprechen, denke ich. Ich habe das Video gesehen und habe mich dann eigentlich eher gewundert, dass es 2-3 Tage gar nicht in den News aufgetaucht ist. So. Also ich habe das erstmal nirgendwo gelesen, obwohl ich es schon gesehen hatte und es ging so intern so ein bisschen
rum. Ist es dir aufgefallen, ja?
Mir wurde zugeschickt auf Twitter und ich habe es mir angeguckt. Und was war passiert? Remco Evenepoel stürzt bei der Lombardei-Rundfahrt, bricht sich das Becken, liegt kurz vor dem Transport in den Krankenwagen da und es gibt eine Videosequenz, wurde halt gefilmt von oben von der Brücke runter, wie er unten liegt und der sportliche Leiter Davide Bramati kommt zu ihm, zieht was aus seiner Trikottasche, steckt das in seine Tasche, so ganz unauffällig und das war es eigentlich auch. Quickstep hat dann Stellung dazu genommen.
Remco auch, glaube ich.
Remco auch, ja, und haben gesagt, dass sie ihm einfach alles aus der Trikottasche entfernt haben, um ihn dann auf die Trage zu legen. Was natürlich auch wirklich plausibel ist und Sinn macht. Wenn man aber nur dieses Video so sieht und auch so die Art und Weise, wie der Davide Bramati macht, das sah ganz komisch aus. Ne, so. Und dann fragt man sich natürlich immer erst so, wenn man auch so ein bisschen die Vergangenheit unseres Sports kennt, so, dass man sich so denkt, okay, was war denn das jetzt so? Ich glaube auch in dem Fall, niemand wird wissen, was es war. Es wurde ja darauf geklärt, dass es eine Finalflasche war, was auch wirklich in den meisten World Tour Teams eine Gang und Gäbe ist, dass man nochmal so eine kleine Flasche bekommt, wo hochkonzentriert Koffein und solche Sachen drin sind, einfach um ready zu sein fürs Finale. Ich denke auch mal zu 99%, dass es das war und dass auch gar nichts Illegales war. Aber natürlich dieses, ich glaube, das Video ist auch nur so brisant, weil der sportliche Leiter das so wie so eine Katze, wie so ein Pink Panther nimmt er das so ein bisschen da raus, sag ich mal. Das war komisch, aber auch da wieder immer ganz schwierig für den Radsport, wenn sowas natürlich ist. Finde ich immer schade, wenn dann auch einfach sowas passiert. Aber ja, ich als Sportler hoffe mal, dass ich nicht naiv bin und auch einfach dran glaube, dass es wirklich einfach nur im Sinne des Sportlers war, dass der nichts im Rücken liegt, wenn er auf die Trage getragen wird. Und auch da muss man ja auch mal sagen, so im Sinne des Angeklagten, wenn da nichts anderes bewiesen wird, und das war ja auch in Remcos Fall jetzt nie der Fall, dass da mal irgendwelche Zweifel aufgekommen sind,
genau,
würde ich mich dann auch als Sportler immer extrem traurig darüber sein und auch ärgern, wenn mir, ich muss dann halt immer, als Sportler relate ich halt immer auch zum Sportler und sage halt immer so, ey, wenn da jetzt irgendwas gefilmt wird, was vielleicht komisch ist und dann wird mir was vorgeworfen, ey, was Schlimmes, Thema Doping, würde ich mich auch extrem angegriffen fühlen, gerade wenn du weißt, es ist nicht so. Von daher sehe ich auch mal beide Seiten. Klar, das Video sieht schon komisch aus, aber es ist auch extrem scheiße, als Sportler angegriffen zu werden, weil du einfach weißt, was du dir als Sportler in der World Tour, wo du dich da unterordnen genau. musst, dem Anti-Doping-Kampf. Also wollte ich einfach mal auch kurz mal angesprochen haben. Ich glaube, das Video kann man sich auch überall noch angucken, absolut, wer das noch nicht gesehen hat. Ja. Hast du dazu was noch zu sagen? Auch nicht. Habe ich gut zusammengefasst.
Hast du sehr gut gemacht, jawohl.
Gut. Dann noch einen ganz kleinen letzten Punkt.
Ich habe auch noch was, Rick, dann?
Okay. Dann mein letzter Punkt, dann noch deiner. Ich wollte ein Lob aussprechen an die Radmarke Rose, weil ich habe das jetzt schon länger verfolgt und die haben, mir kommt es davor, als wenn irgendwie so vor 2 Jahren da ein neuer Marketingboss reingekommen ist und die ganze Firma auf links gekrempelt hat. Und die Außenwirkung von der Marke, wie die sich gesteigert hat, ist Wahnsinn. Also ich kann mich daran erinnern, dass als ich angefangen habe mit Radfahren, 2005, da hieß es noch Red Bull. Da ist in NRW auf der Rundstrecke zu 80% hatte jeder einen Red Bull. Das war einfach die Marke. Und dann wurde das so, dann sind die so einen langsamen Tod gestorben, gefühlt, dass es immer weniger und weniger und weniger wurde. Und jetzt so seit 2 Jahren sind die wieder so aktuell und so cool und einfach schöne Räder machen die, cooles Design und auch extrem gutes Marketing. Und weil ich das jetzt sage, Lob an die, weil die jetzt diese Woche, habe ich einen Bericht darüber gelesen, dass dieses Selected By, haben die so eine ganz coole Initiative gestartet, wo die halt neue Markenbotschafter haben. Und das sind mal keine Markenbotschafter aus dem Radsport. Ich glaube, der einzige Markenbotschafter ist Marcel Kittel aus dem Radsport.
Ja.
Und sonst sind es halt Sportikonen wie Manuel Neuer, Angelique Kerber, Leon Dreisattel, also wirklich aus dem Eishockey, aus dem Fußball, aus dem Tennis und einfach ein ganz, ganz genialer Schachzug und sehr gut für den Radsport allgemein, wenn du auch andere Sportler Radfahren siehst und natürlich auch für die Marke, wollte ich mal kurz erwähnt haben, finde ich einfach gut, so ich bin ja eh so ein bisschen Marketing, Medien, das finde ich immer faszinierend, wie wer was macht und das fand ich extrem guten und coolen Schachzug.
Absolut, also Rose macht eigentlich schon sehr viel im Nachwuchssport.
Ja.
Na, unterstützt viele Teams, Nachwuchsteams und von daher haben sie echt einen guten Umschwung gemacht. Und vor allen Dingen haben sie diesen Film über Marcel Kittel letzte Woche, den sie gelauncht haben.
Der war auch cool.
Sehr emotional eigentlich.
Ja. Ja, gerade für uns, wir haben ja schon mal kurz drüber gerade gesprochen, wenn man so ein bisschen dabei war und die Insights kennt, war das schon, hat es einen mal kurz zum Nachdenken wieder angeregt.
Absolut, ja.
So, du wolltest noch was ansprechen?
Rick, an dich. Jahr 2021. Mit Christopher Froome im Team.
Ja.
Wie sind deine Gedanken? Freust du dich drauf? Ist natürlich eine Ikone eigentlich auch im Radsport. Ja, so einen Weltstar im Team zu haben.
Es ist eine oft gefragte Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in meinem Fall ist es da auch so, dass ich mich natürlich darauf freue, mit jemandem so zu fahren. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen Teamkollegen außer Kettle Evans, der die Tour de France mal gewonnen hat. Das ist dann auch mal so eine ganz besondere Aura, die um so jemanden schwebt, weil man das irgendwie immer im Hinterkopf hat, ey, der hat mal die Tour gewonnen, so. Bei Froome wird es ja noch mal krasser sein, denke ich, weil der 4-mal die Tour gewonnen hat und den Giro und die Vuelta. Ganz persönlich und ganz eigennützig hoffe ich natürlich auch, dass der den ein oder anderen guten Sponsor mitbringt. Einfach materialtechnisch, mal schauen, ob sich da oder viel Personal verändern wird.
Oder Personal.
Personal auch. Kommt auch dazu. Ob man vielleicht auch einen Foodtruck bekommt, ob man einen neuen Bus bekommt, so eine Sachen halt, wo man dann einfach Nutznießer ist der ganzen Geschichte. Sportlich finde ich es sehr spannend, weil ich einfach darauf gespannt bin, ob der noch so Michael Jordan-mäßig so ein riesen Comeback macht. Und dann jeder sagt, wow, das war wirklich der beste Transfer, den Israel da gemacht hat in den letzten Jahren des Radsports. Oder ob das Risiko ist natürlich auch da, dass es halt floppt. Ne? Also ich finde erstmal Respekt an Fumi, dass er nach dieser Verletzung und diesem Sturz, den er letztes Jahr hatte, dass er überhaupt wieder Rad fährt, wie er Rad fährt. Aber auch, was man bis jetzt so gesehen hat, na klar, ob er die Tour nochmal gewinnen wird, steht nicht in den Sternen, aber ob er das noch in sich hat, ich kenne seine Leistungsdaten und alles nicht, aber das wird halt sehr, sehr spannend sein. Und irgendwie auch da einfach als Fahrer jetzt hautnah und live dabei zu sein, finde ich sehr spannend. Und bin mal gespannt drauf. Rein persönlich für mich als Fahrer muss ich natürlich sagen, ist Fumi ja eine ganz andere
Kategorie.
Richtung und Kategorie, als ja. Ich bin. Also ich bin ja mehr so der Sprint, selber sprinten oder Sprint vorbereiten oder in den Klassikern. Und das ist ja, also ich glaube, ich werde nicht allzu viele Rennen mit Fumi fahren, um es mal so zu sagen.
Ja, aber es ist davon auszugehen, dass er einfach viel Input mitbringt
und
viele Forderungen stellt und es einfach viel mehr Know-how in diese Mannschaft hineinkommt,
genau.
Positiver am Ende für dich ist,
zwangsläufig. Genau. Und dann auch noch persönlich, was man natürlich auch denkt, so, also wie in diesem Jahr, nachdem ich jetzt 3 Jahre in Folge an der Tour teilgenommen habe und es für mich relativ lange klar war, ich war zwar lange auf der Longlist und eine gewisse kleine Hoffnung hat man ja doch immer, aber es war relativ klar, dass ich in Giro fahren werde und dieses Jahr freue ich mich extrem auf den Giro und auch mal eine andere Grand Tour wieder zu fahren und ich mag den Giro sehr. Gleichzeitig, wenn jemand wie Froome kommt für 2 Jahre mit seinen ganzen Helfern, denkt man sich natürlich auch so, macht jetzt meine Chancen, die Tour die nächsten 2 Jahre zu fahren, auch nicht gerade größer. Mhm. Also das ist immer so mit einem Lachen und einem Weinauge natürlich, weil wie gesagt, dieses Jahr ist gar kein Problem, dass ich mal nicht die Tour fahre, finde ich echt völlig okay. Aber wenn man
sind, glaube ich, einige zufrieden,
dass genau, ich fahre. Auch durch den Parcours so.
Ja.
Aber wenn man dann wenn man dann dieses Jahr nicht bei der Tour dabei ist und dann sieht man, okay, Froome kommt die nächsten 2 Jahre, sich dann zu denken, okay, 3 Jahre in Folge keine Tour zu fahren, wäre auch schon lang. So, also würde ich schon auch mal gerne wieder mitfahren. Also es ist immer so, die Medaille hat 2 Seiten. So würde ich zusammenfassen. Aber im Großen und Ganzen, jeder, der im Radsport dabei ist, der weiß, man muss jetzt nicht planen, was nächstes Jahr im Juli ist. Aufgrund von Corona, aufgrund von Verletzungen und wie das alles passiert, kommt es erstens anders und zweitens, als man denkt.
Ja, aber es ist schon mal schön, dass es mit dir und mit André weitergeht im Team.
Ja, voll.
Weißt du?
Sehr schön.
Hast deine Kombo und habt eure Grundausrichtung.
Ja.
Ne? Passt ja alles.
Gut, Robert, dann noch die Frage an dich, wenn du den Podcast manchmal gehört hast, wirst du es kennen, Radsport verbessern.
Oh.
Was ist dein Tipp an den Radsport? Was muss der Radsport verbessern? Oder was könnte der Radsport verbessern aus deiner Sicht, aus deiner Trainersicht? Fällt dir da was ein? Oder soll ich erst die Hörerfrage beantworten?
Das wäre hilfreich.
Dann kannst du überlegen kurz. Also wir haben noch die zweite Rubrik der Folge, ist ja die Hörerfrage. In dieser Woche kommt die vom Michael Kutsch. Hallo, welche Rituale oder Marotten hast du oder dein Gast vor oder bei Landesrundfahrten oder Rennen allgemein? Meine da so Dinge wie zum Beispiel, in welcher Reihenfolge ziehst du deine Schuhe an oder aus? Sitzt du immer am selben Platz im Bus oder beim Frühstück? Hörst du ein bestimmtes Lied? Putzt du die Zähne erst, bevor du aufs Klo gehst oder andersrum? Welche lustigen Ticks hast du da bei Teamkollegen schon gesehen? Also ich muss sagen, Rituale und Marotten habe ich gar nicht mehr. Was ich schon sagen kann, ist, dass der Platz im Bus ist immer ein bisschen heiß umkämpft. Und das ist auch schon so, dass man da so ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, bei dem Rennen saß ich da, das lief nicht so gut, dann setze ich mich jetzt mal woanders hin. Das habe ich schon so ein bisschen. Aber sonst irgendwie mit Schuhe anziehen und das und dies Schuhe anziehen, bevor ich das andere anziehe, das auf keinen Fall, das habe ich nicht. Auch bei Teamkollegen habe ich das nicht so wirklich. Was man oft sieht, ist so am Start, wenn das Rennen dann losgeht, dass viele ihren Ehering küssen oder sich nochmal kreuzigen, sage ich mal, und einfach hoffen, ja nochmal wie so eine kleine Botschaft an den lieben Gott, dass wir hoffentlich gesund durchkommen und das Rennen hoffentlich gut läuft. So eine Sachen sieht man schon öfter, aber jetzt so richtig verrückte Marotten fallen mir da nicht ein. Also ja, das Einzige, was mir vielleicht einfallen würde, wäre, dass der Baptiste Plankert, der bei Katjuscha war, der hatte den Tick, dass der, glaube ich, irgendwie so immer 8-mal vorm Rennen auf Toilette nochmal gerannt ist, um auch alles abzulegen, sage ich mal, um jedes Gramm zu sparen. Und das konnte durchaus schon mal nervig sein, weil natürlich dann die Toilette gefühlt immer besetzt war, weil er immer drauf saß. Und der kam dann auch raus, saß 2 Minuten auf seinem Platz und ist dann wieder auf Toilette gegangen. Das war sehr, sehr lustig mit anzuschauen. Aber sonst war es das eigentlich.
War nicht bei Alex Dowsett, dass er immer die gleichen Socken angezogen hat im Rennen?
Nee, das wüsste ich nicht. Das geht ja auch schwer. Wenn es einmal regnet, kannst du ja nicht denselben Socken nochmal anziehen. Nee.
Ich glaube, es war einmal eine Situation, wo er mir seine Socken gezeigt hat. Die waren komplett löchrig unten schon.
Okay.
Jetzt sind sie wirklich durch, so ungefähr, nach einem halben Jahr.
Ach krass.
Ja, ich glaube ja, schon.
Kann sein.
Also, wir fragen ihn.
Kann sein, ja. Ja, der Dowsett ist ja eigentlich, das hat ja aber weniger was mit Ritualen zu tun, dass der einfach einen sehr strukturierten Ablauf vom Zeitfahren zum Beispiel hat, dass der da immer alles akribisch genau macht, aber es hat weniger was mit Ritual zu tun, sondern einfach, glaube ich, mehr mit einer sehr professionellen Vorbereitung.
Ja.
Hast du dir was überlegt zu
Radsport verbessern? Zu deiner Frage. Die bezieht sich eigentlich nicht nur auf den Radsport, sondern allgemein auf das Sportsystem in Deutschland. Es wurde schon immer gesprochen seit Jahren von dieser Traineroffensive. Also wir haben eine Situation in Deutschland, dass in den Vereinen, also die Heimtrainer, die eigentlich die Basisarbeit machen, meist sind es Eltern, Rentner, Oma, Opa mal als Beispiel, die dort irgendwelche Dinge übernehmen. Also wir merken das schon, dass das Interesse in diesem Bereich sich zu engagieren immer weniger wird. Und es gibt ganz klar von der Sportwissenschaft die Forderung oder vom Nachwuchsleistungssport die Forderung, die besten Trainer müssen im Nachwuchs arbeiten. Und wir haben aber genau das umgekehrte System, das ist am Ende auch irgendwo nachvollziehbar. Das meiste Geld ist im Profisport. Dort arbeiten jetzt mittlerweile die besten Trainer. Und wir haben aber keine finanziellen Möglichkeiten oder geringe finanzielle Möglichkeiten, dass wir sehr, sehr gute Trainer im Nachwuchsbereich anstellen können. Und ich meine, dort wurde wirklich die Basis gelegt. Und wenn ein Athlet schon wegen der U15-Klasse Dinge lernt, sage ich mal, zeitgemäß oder altersgerecht trainiert, es geht nicht darum, also vor allem ja diese Frühspezialisierung entgegenwirkt. Na, nicht nur Rad fährt, was wir schon besprochen hatten eingangs, auch mal diese Vielseitigkeit, diese polysportive Ausbildung durchlebt, dann ist er uns schon stark geholfen. Also es gibt ganz klare Aussagen, wenn du jemanden hast, der sich engagiert, der immer wegen mir mittwochs 15 Uhr an der Radrennbahn steht, mal als Beispiel, oder an dem Park, dann kommen zwangsläufig auch Kinder. Also du hast jemanden, der engagiert sich und zwangsläufig generierst du auch Nachwuchsklassen oder Nachwuchssportler. Und jetzt haben wir durch die Jedermannsehne in Deutschland, also so eine Art Selbstverwirklichung der älteren Menschen, die jetzt mit 40, sage ich mal, der Berufstätige, will selber nochmal Jedermannrennen fahren, merkt man schon, dass eigentlich dieser Altersbereich wegbricht. Na, wir haben einen Mangel im WA-Ausschuss, also Wettkampfausschuss, wir haben allgemeinen Mangel an Wettkämpfen, wir finden kaum Leute, die sich engagieren wollen, ehrenamtlich im Leistungssportbereich. Und da müsste von ganz oben vom BMI, also vom Bundesministerium des Inneren oder vom DOSB ganz klar nochmal richtig gepusht werden, auch Geld investiert werden, um diesen Nachwuchsbereich zu unterstützen, um einfach, dass die Pyramide funktioniert.
Ja.
Also der Profisport lebt immer, sage ich mal, von der breiten Basis und von der guten Ausbildung der Athleten. Und wenn das wegbricht,
dann
wird es richtig schwer. Genau. Und man sieht das jetzt zum Beispiel das Team Jumbo-Visma, oder Sunweb, die jetzt ja auch Nachwuchsteams haben. Mhm. Und das Team Jumbo-Visma möchte zum Beispiel eine richtige Nachwuchsakademie, also wie eine Fußballschule, auch im Radsport etablieren. Also eine Radsportschule in Holland, dass sie wirklich schon von Anfang an Einfluss haben, ne? Ihr Input geben, zeitgemäß oder altersgerecht trainieren. Da kommt ja vor allen Dingen bei den Sportlern noch das biologische Alter hinzu. Ne? Also diese Spätentwickler oder Frühentwickler, wo man auch vieles falsch machen kann. Und da setzen sie an, um einfach schon die Profis langfristig, sage ich mal, oder die Topathleten langfristig ranzuziehen. Ne? Und bei uns momentan, selbst in Nordrhein-Westfalen, ein sehr, sehr reiches Land, sehr großes Land, viele Radsportvereine. So richtig Radsport geht erst, sage ich mal, ab der U15, U17 Klasse hier los. Ne? Natürlich haben die Ostverbände, die Leistungszentren in Erfurt, in Leipzig, in Cottbus da schon einen Vorteil, ohne Frage. Aber man sieht einfach schon, dass diese Nachwuchsklassen immer geringer werden von der Anzahl her oder die Beteiligung wird immer geringer. Wir hatten früher Nachwuchsklassen eine Qualifikationssystem für deutsche Meisterschaften. Also die ersten 20 einer Landesverbandsmeisterschaft haben sich erstmal für die Nord- oder Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert, um dann als Jahresziel die DM zu bestreiten. Das ist alles weggefallen. Das sieht einfach, wir sind über jedes Kind froh, egal ob klein, groß, dick oder dünn. Hauptsache ihr macht, seid engagiert, habt Spaß am Radfahren. Und von daher müssen wir einfach etwas investieren und Gas geben, dass es besser wird. Aber was denke ich, das trifft auf alle Sportarten zu. Wir haben eine Veralterung im Trainerberuf. Also ich glaube, die nächsten 10 Jahre gehen fast 80% der Trainer in Deutschland in Rente, haben kaum noch Trainernachwuchs. Also ein Riesenproblem. Und das muss tendenziell für alle Sportarten in Deutschland verbessert werden.
Ja, ich glaube, das war der ausführlichste und vielleicht sogar beste Sportverbessern-Tipp, den wir je im Podcast hatten.
Ja. Dankeschön.
Auch weil du einfach nah dran bist und ich glaube, das
kann ja keiner, absolut. Keiner, das ist auch
mein
Ziel, warum weiß. Ich auch diese Dozententätigkeit an der Uni Leipzig durchführe oder absolviere, um einfach wirklich Studenten zu begeistern, für den Leistungssport als Trainer zu arbeiten.
Ja. Ja?
Und da gehe ich wirklich mit einer großen Passion rein, gebe denen ganz viel Input von einer Berufstätigkeit, um dass sie einfach wirklich geil drauf sind, das zu machen. Das ist etwas unterbezahlt, dieser Beruf, je nachdem, wo man natürlich arbeitet, aber Wochenendtätigkeit, die ganze Zeit unterwegs, die Athleten rufen immer abends an, also es ist familienunfreundlich, sage ich mal, ne? Aber deswegen muss es gerecht entlohnt werden und es macht auch Freude, das ist ganz, ganz wichtig. Und Erfolg ist immer die beste Motivation, wenn die Athleten erfolgreich sind, Spaß haben, allein, sie müssen nicht erfolgreich sein, wenn es denen besser geht durch den Sport, hat man schon richtig reagiert oder richtig gehandelt.
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Besser kann man es nicht zusammenfassen. Und wenn sich der eine oder andere da angesprochen fühlt, jetzt, der das hier hört, überlegt doch mal, vielleicht ist das ja was für euch. In dem Sinne, eine gute Woche und tschüss von meiner Seite. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Hallo, ihr beiden Zs. Yo, Jungs, ich grüße euch. Heute konnte ich mir final eure Podcast-Folge anhören. Ja, und ich muss schon sagen, dass sie mich emotional ganz schön abgeholt hat. Jarek, also herzlichen Dank dafür, dass du den Ruben eingeladen hast. Und Ruben, dir herzlichen Dank, dass du ja einen Blick in deine Gefühlswelt ermöglicht hast. Ja, es war bisher eine Karriere mit starken Höhen und Tiefen. Schlussendlich freue ich mich natürlich sehr, dass es dir gut geht und du in die Triathlon-Szene eingeschlagen bist wie eine Bombe. Also von daher werden die zukünftigen Nächte des Hawaii-Triathlons, denke ich, für uns beide, Rick und mich, sehr belustigend werden und wir werden mitfiebern. Also Rock'n'Roll. Liebe Grüße nach Düsseldorf und liebe Grüße nach Malle, lieber Rick. Trainiere gut und dann eine gute Anreise nach Kroatien.